Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu!
Die Front war kaputt, die linke Seite war kaputt, da war also kaum ein heiles Teil an diesem Fahrzeug. Und da habe ich dann tatsächlich gesehen, wie diese Person mit einer Langwaffe unterm Arm, also mit einem Gewehr unterm Arm, Richtung Tür marschiert. Hello? We need help. Wenn es sein muss, werde ich auf einen Menschen schießen. Ich will es nicht, aber ich werde es tun.
Achtung, dies ist eine Sonderfolge, in der es um die spannendsten Geschichten eines Polizisten geht. Es können auch Themen wie Gewalt thematisiert werden. Wer darauf sensibel reagiert, sollte diese Folge besser nicht alleine hören. Damit läuft die Aufnahme, und zwar die Aufnahme zur 110. Folge unseres Lebe dein Abenteuer Podcast. Auch hier haben wir schon wieder ein kleines Jubiläum, eine weitere gerade Zahl. Ist so eine gerade Zahl? Ich glaube, es ist eine gerade Zahl. Auf jeden Fall ist es die 110. Folge. Und das ist nicht irgendeine Folge. Wahrscheinlich hat man es auch schon im Titel lesen können, wer von euch auch immer die Titel hier liest. Ich denke mal, euch ist es scheißegal. Hauptsache eine neue Folge. Jetzt nach Wochen der Pause geht es wieder los. Mit dabei ist natürlich, man muss nicht lange drüber nachdenken, unser werter Freund, alter Bekannter, bester Freund, in allen Sachlagen ein guter Berater. Es ist der Marcel Maurus, der hier natürlich eingetrudelt ist, gerade noch im Flugzeug gewesen, auf dem Weg nach Berlin wieder zurück. Du warst unterwegs, wo warst du, wie geht's dir, mein Lieber?
Morgen. Ja, mir geht's eigentlich sehr gut. Ich muss sagen, ich bin zwar ein bisschen kaputt vom Autofahren, weil ich bin Auto gefahren, nicht geflogen, mein Lieber. Mhm. Ja, bin 4 Stunden ungefähr durch Deutschland gefahren, aber beruflich. Und ja, bin jetzt wieder im schönen, verregneten Berlin.
Mhm. Du warst im Nationalpark Harz, habe ich gesehen. Wie hat es dir da gefallen?
Die Tour, die ich gemacht habe, war eigentlich sehr schön. Ich muss sagen, ich war super, super selten im Harz. Deswegen kann ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ich habe aber sehr viele Nachrichten bekommen, so wie du es mir auch gesagt hast, dass sich das ja so krass verändert hat.
Ja, der Harz ist nicht mehr das, also was er ist.
Der Baumbestand ist gefühlt gleich null. Und habe ich sehr viele Nachrichten drüber bekommen. Ich persönlich habe es natürlich selbst gesehen, aber ich hatte eben keine Vergleichswerte. Deswegen war es für mich vielleicht nicht so schlimm. Mhm. Aber grundsätzlich war es sehr schön, muss ich sagen.
Man muss dazu sagen, es soll heute natürlich nicht um den Nationalpark Harz gehen, obwohl, das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, denn wir haben heute einen Spezialgast und dieser Gast wird heute einen großen Teil dieser Folge einnehmen. Wir haben heute mal so ein bisschen Pause, können uns zurücklehnen und hoffentlich, und ich gehe stark davon aus, spannenden Geschichten lauschen, denn wir haben uns Folgendes überlegt. Diese Folge hatte ja auch schon ein spezielles Intro, und zwar ein Intro, welches ein bisschen anmuten lassen könnte, dass es heute um Einsätze geht. Und zwar um Einsätze eines Polizisten, der heute spannende Geschichten aus seinem Berufsleben erzählen wird. Heute ist die 110. Folge 110, die Notrufnummer, wenn man die Polizei braucht. Da dachten wir, es passt ganz gut. Es wird tatsächlich noch so eine Special-Folge geben. Wer könnte wohl schon vermuten, welche Zahl das dann sein wird. Dauert auch gar nicht mehr so lange. Jetzt begrüßen wir aber erstmal herzlich nach 3 Minuten Gelaber hier einen wichtigen und wirklich spannenden Gast. Hier ist unser Polizist für die Folge. Moin, mein Lieber.
Hallo, ihr zwei. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf, dass ich hier diesen Podcast nicht mehr nur lauschen darf. Ich bin der Wachtmeister S. Anders. Und wie du schon vollkommen richtig gesagt hast, mein Lieber, bin ich Polizeibeamter und das im Land Brandenburg.
Ja, Wir sind, glaube ich, alle super gespannt, weil ich kann mich nicht entsinnen. Also ich höre nicht so viel True Crime. Mit Sicherheit gab es schon mal irgendwo einen Podcast, wo auch ein Polizist was erzählt hat. Und ich weiß, dass es, glaube ich, auch einen Podcast gibt, wo direkt Polizisten Teil des Podcasts sind. Aber ich habe sowas noch nie gehört und bin super, super gespannt. Wir kennen uns ja privat auch schon so ein bisschen und haben schon die ein oder anderen Stunden miteinander verbracht. Dennoch gibt es hier, glaube ich, ganz, 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 ganz viel Input für die Leute und alle, die jetzt hier zuhören, können sich, glaube ich, sehr darauf freuen, weil das was ganz Besonderes ist. Wir tauchen heute wirklich ab in eine spannende Welt, in der ich noch nie so richtig unterwegs war. Ich habe nicht so viel Kontakt mit der Polizei in meinem Leben bisher gehabt. Ich glaube, Marcel noch weniger. umso mehr freuen wir uns heute. Erstmal für alle Zuhörer, vielleicht interessant zu wissen, soweit du das erzählen kannst, also du sagst natürlich immer, wenn es nicht geht, wenn du irgendwas nicht sagen darfst oder möchtest, aber ich denke, für die Leute ist es interessant, welche Position grob hast du denn nun bei der Polizei? Also ja, erzähl doch mal so ein bisschen, damit die Leute wissen, was deine Aufgabe ist, was ist dein Alltag, wie lange bist du auch bei der Polizei, dass du dich einfach mal so ein bisschen vorstellst.
Na klar, gerne. Das ist relativ einfach. Ich bin Streifenbeamter oder Polizeibeamter im Wach- und Wechseldienst. Also der Polizist, den man normalerweise auf der Straße sieht, wenn man einen Streifenwagen sieht, der Polizist, der kommt, wenn man bei der Polizei anruft und sagt, ich brauche Polizei. Das ist mein Job. Das mache ich seit mittlerweile 2012, also seit 11 Jahren. Immer im gleichen Bereich, bin da immer der Streifenwagenlenker in verschiedenen Revieren, aber in der gleichen Polizeiinspektion unterwegs, sodass ich den gesamten Bereich auch mal kennenlernen kann und auch die unterschiedlichen Aufträge, die man da so hat. Was mache ich da? Im Prinzip vom kleinen Parkplatzrempler bis hin zu ersten Ermittlungen in einem Todesermittlungsverfahren mache ich im Grunde alles. Also ich muss für jede Situation da gewappnet sein. Wir sind die, die zuerst an einen Ort kommen, wenn irgendwas Spektakuläres passiert ist, die, die einschreiten müssen, wenn sich irgendwo Leute schlagen oder, weiß Gott, Schlimmeres passiert, die, die letzten Endes solche Situationen dann beruhigen und bereinigen müssen. Das ist meine Aufgabe. Also das, was man sich eigentlich immer gar nicht so richtig vorstellen kann, was so ein Streifenbeamter macht, weil immer alle denken, die Kripo ist das Spannende. Ich glaube, dass tatsächlich mein Job auch sehr, sehr viel Spannung mit sich bringt.
Ja, mit Sicherheit. Vor allem gibt es ja zig verschiedene Bereiche. Ich glaube, es ist auch schon sehr abhängig davon, wo man Streifenpolizist ist, ob man nun wirklich auf einem ganz kleinen Dorf unterwegs ist oder in einer riesigen Großstadt unterwegs ist. Und da wahrscheinlich gibt es auch wieder Unterschiede. Wahrscheinlich ist Berlin auch komplett anders als zum Beispiel München oder Leipzig oder so. Ich denke, dass es da wahrscheinlich auch schon große Unterschiede gibt. Selbst wenn man allein die Streifenautos sind ja schon unterschiedlich. Und ich glaube, selbst da könnte man wahrscheinlich eine extra Folge zu machen. Ich glaube, da haben wir uns schon mal irgendwann drüber unterhalten, über das Thema Polizeiautos. In Berlin zum Beispiel fahren sie ja Opel. In Hamburg, soweit ich weiß, gibt es Mercedes E-Klassen. Im bayerischen, südlicheren Raum gibt es, glaube ich, viel BMW. Und somit hat da jede Polizei irgendwie in den Bereichen in Deutschland ihre eigenen Fahrzeuge und so. Und da ist so viel, worüber man reden könnte. Ich glaube, für uns heute am interessantesten ist es natürlich, einfach mal ein paar spannende Erfahrungen zu hören. Übrigens mal ganz kurz angemerkt hier, das soll natürlich keine reine Werbesendung jetzt für die Polizei sein, sondern einfach mal die Möglichkeit, in einen spannenden Beruf reinzuschnuppern, in Form von etwas hören und eben nicht sehen, sich einfach mal zurückzulehnen und ein bisschen dem zu lauschen, mit dem man sonst sehr wenig zu tun hat, die meisten von euch zumindest. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass hier viele Polizisten zuhören. Wenn auch Polizisten dabei sein sollten, gerne mal bei Instagram schreiben. Mein lieber Maurus, wie heißt unser Instagram-Account?
LDA-Podcast.
So dürfte das sein, genau. Und da kann man uns jederzeit schreiben, Einwände einwerfen, natürlich auch eigene Erfahrungen berichten und vor allem gerne Feedback geben am Ende. Wie fandet ihr die Folge? Wir machen eine kleine Umfrage auch hier. Speziell heften wir bei Spotify an die Folge an. Also wer bei Spotify zuhört, der kann dort direkt teilnehmen an einer kleinen Umfrage, wie euch die Folge gefallen hat. Bevor wir da aber ankommen, müssen wir natürlich erstmal jetzt ein bisschen was hören. Und auf jeden Fall würde mich gleich zum Anfang mal interessieren, das wäre wahrscheinlich auch die Frage, die die meisten stellen würden, welcher Fall in den 11 Jahren, in denen du jetzt Polizist bist, ist der, an den du immer noch mal zurückdenkst? Sei es nun gut oder schlecht, aber welcher, es gibt wahrscheinlich verschiedene, aber einen, vielleicht kannst du von einem berichten, der wirklich richtig reingescheppert hat, der immer mal wieder ins, also so in den Vordergrund rückt, wo man mal wieder kurz denkt, boah, krass, ja, ey, das war echt, das war was.
Puh. Ja, das hast du schon ganz richtig gesagt. Da gibt's ganz viele verschiedene. So wie es verschiedene Einsatzanlässe gibt, gibt es quasi zu jedem Einsatzanlass, den wir als Möglichkeit haben. Also Einsatzanlass nennt sich bei uns, im Prinzip ist das Stichwort, was für uns auslöst, welche Maßnahmen wir durchführen müssen. Ob das Verkehrsunfall ist, Verkehrsunfall mit Personenschaden, oder ob das eine Suizidabsicht ist, auch gar nicht so selten, wie man denkt, oder eine vermisste Person, täglich Brot, ist. Also das sind die Einsatzanlässe und ich glaube, zu jedem Einsatzanlass könnte ich wahrscheinlich einen Sachverhalt erzählen, der irgendwie dazu passt. Was mir definitiv im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich aber ein Einsatz aus traurigem Anlass, der glücklich ausgegangen ist. Und das ist so auch einer der Polizeieinsätze, die für mich sehr prägend waren und auch mit einer der heftigsten Einsätze war. Und zwar tatsächlich war es eine Suizidabsicht und da sollte eine Frau irgendwie, die zu Hause ist, die wollte sich selbst töten. Darauf sind wir gekommen, also als Polizei wurden wir darauf hingewiesen durch einen Bekannten, der irgendwie mit ihr gechattet hat oder telefoniert hat, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, und sie hatte dann eine entsprechende Äußerung gemacht, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen will, vor dem Hintergrund, dass sie aber auch Alkoholikerin und betäubungsmittelsüchtig ist. Also in dem Milieu ist das jetzt auch gar nicht so selten, dass die Leute solche Suizidgedanken haben. Für mich macht das keinen Unterschied. Ich unterscheide nicht den Menschen an der Stelle, sondern für mich gibt es einen Einsatzanlass und das ist ein Menschenleben. Wir müssen handeln und müssen diesen Menschen an der Stelle vor sich selber schützen. Und wir sind hingefahren, einen Streifenwagen zuerst. Weitere Wagen sollten später folgen, so war der Einsatzauftrag, aber wir waren die am nahesten dran sind und auch relativ schnell am Einsatzort waren. Das war so ein Einfamilienwohnhaus in einem kleinen Dörflein. Auch nur eingeschossig, mit einem nicht ausgebauten Dachboden sozusagen. Und älteres Haus. Ich hatte dann an der Tür geklopft, eine Klingel gab es nicht. Die Tür war so seitlich am Haus angebracht und an der Tür geklopft. Erfolgte erst keine Reaktion, sodass ich dann mal durch ein Fenster geschaut habe und dann habe ich auch eine Person gesehen. Dann nochmal gegen das Fenster geklopft und die Person meinte dann nur, ja, sie wird jetzt zur Tür kommen. Bin ich dann wieder zur Tür gegangen und wir haben da gewartet, mein Kollege und ich. Und das dauerte irgendwie so ein Tick zu lange, sodass ich nochmal ans Fenster gegangen bin und an dem ersten Fenster sah ich dann nichts. Dann bin ich ans zweite Fenster gegangen und da habe ich dann tatsächlich gesehen, wie diese Person mit einer Langwaffe unterm Arm, also mit einem Gewehr unterm Arm, Richtung Tür marschierte. Und das ist natürlich höchste Alarmstufe. Also eine größere Gefahr gibt es im Grunde für uns ja gar nicht mehr, als von einer Schusswaffe bedroht zu werden. Ich habe meinem Kollegen das sofort zugerufen und der hat sich dann entsprechend eine Position gesucht, dass er so ein bisschen Deckung hatte. Ich habe mir dann auch eine Position gesucht, dass ich Deckung hatte. Und dann ging auch die Tür auf und scheinbar war es die Frau, wegen der wir auch da waren, offensichtlich in einem geistigen Ausnahmezustand, psychischen Ausnahmezustand. Und die hat halt das Gewehr unterm Arm Und dadurch, dass diese Tür so 3 Stufen höher war, habe ich halt wirklich von vorne genau in diese Rohrmündung reingeguckt. Und ich habe dann mit gezogener Schusswaffe da gesessen und habe die Frau angesprochen, gesagt, sie soll die Waffe ablegen. Uns als Polizei natürlich vorgestellt. Also da gibt es bestimmte Abläufe, wie wir das Ganze machen. Ne? Polizei, keine Bewegung, legen Sie die Waffe ab. Das Ganze habe ich 2-mal gemacht und es folgte so gar keine Reaktion. Also es war jetzt nicht so, dass sie im Prinzip auf uns dann gezielt hat oder umso entschlossener wirkt oder so, sondern sie reagierte auf diese Ansprache gar nicht. Kein Augenzwinkern, kein Blinzeln, gar nichts. Und für uns trotzdem eine Gefahrensituation. Und ich war jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich Gebrauch von meiner Schusswaffe mache. Und genau in dem Moment, wo ich mit dieser Überlegung am Ende war und für mich auch einen Entschluss gefasst hatte, hat die Frau dann die Waffe abgelegt und ließ sich dann auch widerstandslos durch uns in Gewahrsam nehmen. Zum Glück stellt sich nachher raus, dass es sich nur in Anführungsstrichen um ein Luftgewehr handelt, aber auf 2,5 Meter kommt so ein Diabolo auch ganz schlecht aus dem Auge wieder raus. Also insofern, von der Gefahr her, ist das jetzt nicht wesentlich geringer einzuschätzen, als wenn das eine großkalibrige Schusswaffe gewesen wäre.
Na krass, 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 krass. Ich sitze jetzt schon hier, Marcel, ich weiß nicht, wie es dir geht, und denke, ich konnte mich da so gut gerade, ich konnte mich so reinversetzen, irgendwie von der Atmosphäre da, ich konnte mir irgendwie vorstellen, wie das da riecht in diesem Garten, wie das da also ist, diese Sekunden, wo man dann da hockt und sich überlegt, Scheiße, was mache ich jetzt? Ich hab gelernt, wie ich mit der Waffe umgehe, aber natürlich nutzt man sie nicht häufig oder wahrscheinlich fast nie im echten Berufsalltag, abgesehen von den Schießübungen, die man ja wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen hat. Und dann hockt man da und vor allem ist eine lebendige Person das, was man, wovor man immer wahrscheinlich Respekt oder sogar leichte Angst hat, dass man denkt, hoffentlich passiert mir das nicht, dass da jemand mit einer echten Schusswaffe auf einmal vor mir steht. Das denke ich mir ja sogar in den Lost Place Dingern manchmal, wenn ich unterwegs bin. Boah, hoffentlich ist hier nicht doch noch jemand irgendwie, der sich da eingenistet hat in einem verlassenen Gebäude und dann ist da doch noch jemand mit einer Waffe. Das ist wirklich krass.
Denke ich mir immer, wenn du im Ausland bist.
Ja, ich denke mir das auch. Ich denke mir das auch jedes Mal. Man kann da am Ende nichts anderes tun. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie im Polizeialltag auch, nur dass ich das natürlich aus ganz anderen Absichten mache. Man kann ja nichts anderes tun, außer einfach ganz normal weiterzumachen. Ne? Also nicht während das passiert, sondern du kannst ja nicht zu jedem Einsatz fahren und denken, boah, bitte, bitte lass da nichts passieren. Sondern gerätst du ja in so eine Angst rein und das mache ich auch nicht. Also wenn es passiert, passiert's. Dann muss man gucken, was in der Situation zu tun ist, denke ich mal. So würde ich das zumindest sehen oder so sehe ich das und alles andere muss man sehen. Auf jeden Fall würde mich jetzt nochmal interessieren, was, also ihr habt die Person dann, ihr wart zu zweit, habt ihr denn in der Zeit schon irgendwie Verstärkung anfordern können im Falle, dass irgendwas passiert? Oder was wäre zum Beispiel passiert, hätte diese Person geschossen, hätte euch tatsächlich erwischt? Und ihr könnt in dem Augenblick quasi keine Meldung mehr abgeben. Was wäre da der nächste Schritt? Na gut, das wären jetzt 2 Fragen, aber vielleicht kannst du darauf mal eingehen.
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass wir solche Situationen natürlich auch trainieren. Ja, wir arbeiten bei uns im Training auch mit einem Greenscreen, das heißt mit richtigen Darstellern, die dann auf eine Leinwand projiziert werden und wir können mit unseren Schusswaffen auf diese Leinwand wirken, das heißt schießen. Und der reagiert dann auf unser Schießen. Der kann sehen, wenn er getroffen worden wäre und legt sich dann entsprechend ab, sodass dann der Handlungsstrang weitergehen kann. Also solche Trainings gibt es natürlich. Und wir bereiten uns natürlich auf dieses im Polizeijargon auch immer Worst-Case-Szenario genannte Szenario vor, dass wir jemandem gegenüberstehen, der bewaffnet ist. Und das ist uns klar, wenn wir zu solchen Einsätzen fahren, wenn jemand seinen Suizid ankündigt, dann hat er ja eine psychische Ausnahmesituation, da rechnen wir schon mit allem und gehen schon anders vorbereitet in diesen Einsatz rein, als wenn es heißt, fahrt mal zum, keine Ahnung, Kaufland-Parkplatz und nehmt da mal den Türrempler auf. Ne, das sind schon unterschiedliche Sachen, die dann auch bei uns passieren auf der Anfahrt. Also es war natürlich noch ein weiteres Einsatzmittel auf Anfahrt. das war schon von vornherein so eingeteilt gewesen, so dass in kurzer Zeit wenigstens noch ein zweiter Wagen da ist. Und möglicherweise waren noch weitere auf Anfahrt, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, definitiv waren wir zu zweit. Wir waren halt jetzt als erstes da und wir sind ja in einem Handlungszwang an der Stelle. Das heißt, wir können jetzt auch nicht lange warten, bis der zweite Wagen da ist. Man hat so ungefähr die Ahnung, wo befindet sich der andere Streifenwagen, wie lange wird er noch brauchen, bis er da ist. Vielleicht hat das auch vorher über Funk nochmal ganz kurz mitgeteilt, aber da hat man so ein Gefühl für und geht dann in die Situation rein oder... Wenn der sagt, ich bin in 20 Sekunden da, dann wartet man halt auch, bis der zweite Wagen da ist. War in dem Fall nicht so. Jetzt muss ich noch vorwegnehmen, ich habe diese Situation gerade erzählt, ich weiß nicht, ich glaube, das waren so 4 Minuten Erzähldauer, vielleicht auch 5. Da kannst du ja gerne nachher mal nachgucken. Und wenn ich dir jetzt sage, dass diese Situation vom Aussteigen aus dem Streifenwagen, also von diesem Moment an, das kann ich nämlich nachvollziehen, bis zu dem Moment, dass wir die Meldung über Funk abgegeben haben, Person ist fest. Das heißt, wir haben die Person am Boden gefesselt. Da reden wir von einer Zeitspanne von nicht mal 2 Minuten.
Okay.
Okay. Ja, also diese Extremsituation an der Tür, das sind, ich glaube, das kann ich wirklich nur schwer schätzen, aber es sind, glaube ich, keine 15 Sekunden.
Es kommt halt wahrscheinlich nur wahnsinnig lange vor, ne, in dem Augenblick. Also, ja. Beziehungsweise, ja doch, ich glaube, jede Sekunde vergeht gar nicht gefühlt, weil,
genau.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, also in der Zeit hätte man kann ja eh nicht viel machen in dem Augenblick, ne. Ist es denn so, dass, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ist es so, dass jeder Polizist irgendwas bei sich hat, womit man sozusagen sollte jetzt... Es hätte ja auch anders kommen können. Gehen wir mal davon aus, in dem Gebäude wären mehrere Personen gewesen, die Schusswaffen haben. Das passt jetzt natürlich nicht ganz zu dem Fall, aber gehen wir mal davon aus. Ihr werdet da überwältigt. Verstärkung ist jetzt noch nicht unterwegs und ihr werdet an einen anderen Ort verbracht. Würde das die Zentrale sehen können? Kann das irgendjemand sehen oder seid ihr dann tatsächlich einfach weg?
Das werde ich jetzt nicht sagen. Also okay. Das gehört zu den Dingen, die ich nicht ausführen kann. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass ich natürlich, wenn ich in so eine Situation reinkomme und merke, da ist eine Disbalance zu unserem Nachteil. Ich habe an meinem Funkgerät, und jeder von uns hat ein persönliches Funkgerät, habe ich sowohl an dem Sprechteil als auch an dem Funkgerät selber einen Notrufknopf. Und diesen Notrufknopf kann ich drücken. Und dann wird sofort in dieser gesamten Rufgruppe nur noch mein Mikrofon offen geschaltet. Das heißt, jeder Beamte hört für 1 Minute lang, was bei mir am Funk passiert. Und nur unsere Leitstelle kann diesen Funkspruch unterbrechen. Also nur die kann da reinsprechen. Niemand anders kann da reinsprechen. Damit einhergehen noch ein paar andere Funktionen, sodass dann dafür gesorgt ist, dass natürlich auch Unterstützung und Verstärkung da ist.
Ja, okay, das macht Sinn. Das heißt, man könnte dann wichtige Informationen mitteilen, sodass, den drückt man ja nicht ohne Grund. Also da würden dann alle die wichtigsten Infos mitbekommen und wahrscheinlich würde dann sehr schnell weiteres passieren. Ja, krass. Okay, interessant. Ja, krass. Ja, das war ein guter Einstieg. Ich sehe jetzt schon, wir haben jetzt schon 20 Minuten hier drin in der Folge. Wir haben einen Fall besprochen. Das ist wirklich krass. Ich gucke tatsächlich öfter eine Serie, die heißt Nachtstreife. Kennst du die zufällig oder kennt ihr die?
Oh, Nachtstreife sagt mir jetzt nichts.
Die ist
mir auch nicht.
Von der, ich glaube, gleichen Produktionsfirma, die auch Feuer und Flamme produzieren. Das ist ja so eine recht bekannte Feuerwehr-Doku vom, ich glaube, WDR oder SWR. Nee, ich glaube, WDR. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Spielt auf jeden Fall da irgendwie alles so irgendwie Nordrhein-Westfalen. Und die Nachtstreife meine ich auch. Da frage ich mich immer, inwiefern das echt ist. Ich weiß nicht, ob andere Leute, die das hier hören, das gucken. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ist das tatsächlich realistisch, dass ein Kamerateam mitkommen könnte? Sagen wir, ich hole mir jetzt eine Drehgenehmigung, möchte so ein Doku drehen und es ist tatsächlich möglich, dass dann auf so einer Streife da mitgefilmt wird? Oder ist da wahrscheinlich das meiste nachgestellt?
Also viele kennen vielleicht noch Toto und Harry. Bei Tod und Harry war es auch ganz am Anfang tatsächlich so, dass die, ich weiß nicht, ob es bis zum Ende so war, aber am Anfang war es so, dass die tatsächlich begleitet wurden. Und auch bei Acht und Kontrolle oder anderen Serien ist es schon durchaus so, dass das Real Life ist, dass sie wirklich begleitet werden. Also, dass die Möglichkeit besteht, nach welchen Regularien, weiß ich nicht. Ja. Ich selber hatte schon häufiger Begleitung durch eine Mitarbeiterin der Presse hier aus dem Bereich, in dem ich arbeite, die uns auch schon mal ein oder zwei Tage lang während des Dienstes begleitet hat, die dann mitgefahren ist im Streifenwagen. Oder auch Referendare von der Staatsanwaltschaft, also angehende Staatsanwälte oder angehende Juristen, ob die nachher Staatsanwalt werden, das steht ja zu dem Zeitpunkt oftmals nicht fest, die aber gerade innerhalb ihres Studiums ein Referendariat bei der Staatsanwaltschaft machen. Die kommen dann auch gerne mal für eine Schicht, meistens am Wochenende und meistens Nachtschicht, mal mit, um zu sehen, wie wir arbeiten, um zu sehen, was passiert bei uns, weil die bekommst du nachher auf dem Tisch.
Ja.
Also grundsätzlich ist das schon möglich und realistisch und ich glaube, dass ich von Nachtstreife gehört habe und dass das tatsächlich auch wirklich begleitete Beamte sind. Und natürlich gehe ich mal davon aus, dass die Leitstelle da so ein bisschen auch guckt, dass sie die Einsätze natürlich zugunsten derjenigen verteilt, die dann quasi bei solchen Einsätzen begleitet werden durch die Presse. Also dass dann natürlich medial auch was rüberkommt.
Ja.
Das kann man ja durchaus ein bisschen steuern. Es muss ja nicht immer der erstbeste verfügbare Streifenwagen sein, der zu einem Einsatz fährt. Es kann ja auch mal ein anderer sein, der aus Gründen besser geeignet ist.
Ja, ist eine super gute Serie. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es sieht, wenn es realistisch ist, ich gehe auch davon aus, weil viele Leute auch verpixelt sind und so weiter, Stimmen verzerrt, was auch immer, weil es halt dann es geht dann halt sofort los. Ne? Zack, Einsatz, bam, 2 Minuten später sind sie da und dann ist da Pöbelei oder was auch immer. Teilweise werden da auch Kriminalbeamte verfolgt, die dann zu einem Leichenfund gerufen werden und dann da eben Spuren aufnehmen müssen und wenn da irgendwie der Tod wenn die Todesursache ungeklärt ist, ne? Ursache ungeklärt ist, dann ist ja meistens so, ihr kommt da an als Streifenpolizisten, so ist es da glaube ich oft gewesen und dann macht ihr die erste, überlegt, sieht das jetzt hier aus wie ein normaler Tod? Also der passt quasi, dass man jetzt sagt, da ist ein 80-jähriger Mann, da ist vielleicht auch schon die Tochter da und die sagt, ja, der hatte immer so starke Herzprobleme und so weiter. Da sieht nichts nach einem Fremdverschulden aus. Danach entscheidet ihr dann, wie es weitergeht, oder?
Nee, nicht ganz. Tatsächlich hat das, also ja, du hast recht, da kommt als erstes, in der Regel als erstes ein Streifenwagen vor Ort. Der muss erstmal abwarten, was entscheidet der Arzt jetzt, der da vor Ort ist? Oder ist überhaupt schon ein Arzt vor Ort? Der Arzt, wenn der nämlich einen natürlichen Tod bescheinigt, dann werden keine weiteren polizeilichen Maßnahmen mehr folgen. Da machen wir nichts mehr.
Es sei denn,
wir sehen jetzt wirklich irgendwie Situationsfehler und da gibt's die Urban Legend, die urbane Legende von der Leichenschau, die durch den Arzt durchgeführt wurde, und am Ende hat der Arzt gesagt, ja, ist ein natürlicher Tod. Und als dann die Kriminalpolizei, als der Bestatter dann die Leiche sozusagen in den Sarg räumen wollte, hat er festgestellt, dass er 3 oder 4 Messerstiche im Rücken hatte. Also davon hängt das so ein bisschen ab. Ne? Was sagt der Arzt? Und natürlich stelle ich jetzt vor Ort irgendwas Ungewöhnliches fest. Situationsfehler oder tatsächlich irgendwas, was jetzt auf einen kriminellen Hintergrund schließen lässt, durchwühlte Schränke, eingeschlagene Scheibe, irgendwie sowas. Und dann sichern wir im Grunde vor Ort erstmal nur alles, machen auch die ersten Fotos durchaus schon mal und fordern dann die Kriminalpolizei an, die dann alles Weitere macht. Da sind wir dann tatsächlich raus als Streifenbeamte. Wir unterstützen dann gerne noch, sofern es die Einsatzlage zulässt, bei der sogenannten Leichenschau, also tatsächlich die unbekleidete Leiche von oben bis unten begutachten. Da unterstütze ich immer gerne, wir haben ja oft auch Praktikanten von der Hochschule der Polizei, die in der Ausbildung sind, die dann im Streifendienst 2-3 Monate mitfahren. Und da, wenn ich einen Praktikanten habe, dann sage ich natürlich gerne auch mal meinem Dienstgruppenleiter Bescheid, so, ich würde gerne, dass der Praktikant jetzt hier bei der Leichenschau mit unterstützt, damit er das auch mal erlebt hat und mal sieht, auf was man so achten muss, weil das ganz guter Lerneffekt auch ist. Und in der Regel machen wir das dann auch oder sagt man mein Dienstgruppenleiter dann auch, ja, alles klar, können wir machen, weil der Praktikant soll ja bei uns was lernen.
Dazu habe ich mal kurz eine Frage.
Ja, gerne.
Zu dem Praktikanten oder zu denen, der das dann lernen soll. Gab es dann auch Momente, die du miterlebt hast, wo gerade, wenn du sagst, da ist eben die Leiche, ist vielleicht für einen Praktikanten, der sowas noch nie gesehen hat, vielleicht, ja, sowieso für jeden Menschen wird es krass sein, aber ihr seid ja dann doch ein bisschen abgehärteter, so doof es klingt. Merkt man dann, wie krass das dann für die Leute ist, also für die Praktikanten? Oder gibt es vielleicht auch Leute, die einfach selber dann, weiß ich nicht, man kennt es ja vielleicht, weiß nicht, umfallen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann schon echt krass geschockt sind davon? Oder wie ist so der Eindruck für die Praktikanten, das erste Mal sowas zu sehen?
Also man unterhält sich ja vorher, schon wenn man zu dem Einsatz hinfährt, unterhält man sich, ne? Die sogenannte Einstimmung, ne? Wir unterhalten uns über den Einsatz, was kommt auf uns zu, auf was müssen wir achten und so weiter. Und dann spreche ich natürlich mit so einem Praktikanten auch in dem Moment und einer Praktikantin, dann auch darüber, was denkst du, würdest du das gerne machen? Ich hätte gern, dass du das machst. In der Regel, also bei allen, mit denen ich gefahren bin, war es bisher so, dass die gesagt haben, ja, ich habe da Bock drauf, ich möchte das machen, das ist Teil der polizeilichen Arbeit. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, dann möchte ich das gerne machen. Aber natürlich ist nicht jede Leiche in den letzten 24 Stunden verstorben. Und man kommt auch gerne schon mal zu Leuten hin, die etwas länger schon zu Hause liegen. Und entsprechend hat dann die Natur weiter ihren Lauf genommen. Das riecht man dann häufig sehr deutlich. Und da gibt es auch gestandene Polizeibeamte, die schon seit Jahrzehnten im Job sind. Die können das einfach nicht ab. Und die sagen dann so, ich kann da nicht reingehen, mir wird sofort übel, ich muss mich sofort übergeben. Und dann ist das halt so, dann musst du halt draußen bleiben und dann muss jemand anders das machen.
Mhm. Ja klar, das ist ja auch jeder vom Empfinden anders.
Wie ist genau. Wie ist das bei dir? Kannst du das
ab? Ich habe da bis jetzt noch keine Probleme mit gehabt. Kann das ganz gut ab. Ich habe auch immer Fisherman's Friend dabei zum Beispiel. Und dann, wenn ich jetzt schon weiß, alles klar, wurde seit 4 Wochen nicht gesehen, Briefkasten quillt über. Das ist immer schon so eine gute Tendenz zu, das könnte ein bisschen sehr an die Riechzellen gehen, dann werfe ich mir direkt von vornherein so einen Fisherman's Friend ein und dann, ja, it's part of the job. Ja, am Ende, wenn du 1-2 Minuten in dem Raum drin warst, dann ist das in der Regel schon so, dass du dich ganz gut an diesen Geruch auch gewöhnt hast, also dass dein Körper dann mit den Reaktionen wieder abflaut. Blöd wird es dann tatsächlich beim Bewegen des Leichnams. Mhm. Also das kann dann schon mal sowohl visuell auch von der Haptik her, als auch vom Geruch her nochmal richtig Schwung in die Sache bringen.
Wie oft gibt es das in dem Bereich, wo du unterwegs bist? Also hat man da öfter mal eine Leiche irgendwo liegen und wird da hingerufen? Oder wie oft kommt das, sagen wir mal, im Jahr vor? Oder kann man sogar sagen, wie oft kommt das im Monat vor? Es ist so häufig.
Also es kommt schon recht häufig vor. Leute sterben täglich.
Ja.
Das ist einfach so und in der Regel, wenn jemand zu Hause stirbt oder auch in einem Krankenhaus verstirbt nach einer OP, wird die Polizei hinzugerufen. Ins Krankenhaus müssen wir als Streife im Allgemeinen nicht mehr, aber wenn jemand zu Hause verstirbt und da noch, gerade wenn da Reanimationsmaßnahmen noch gelaufen sind im Vorfeld, dann werden wir ganz häufig mit dazugerufen. In letzter Zeit hatte ich das jetzt wieder ein bisschen öfter mal, sodass ich sagen kann, dass ich das im Schnitt einmal im Monat habe. Das hängt aber auch wirklich so ein bisschen von der Einsatzlage ab. Also gestorben wird immer. Ich glaube, das wird jede Woche wird es bestimmt 2-3 Einsätze geben, wo es um einen Toten geht.
Ich glaube, da ist ja auch noch. Nee, erzähl.
Nee, sag du ruhig.
Ja, ich meinte, es ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied, ob es ein natürlicher Tod ist, also wenn zum Beispiel jetzt jemand eingeschlafen ist oder wie auch immer, als ein Tötungsdelikt oder sowas war. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes, wenn ihr jetzt...
Ja, na klar. Also Tötungsdelikte sind jetzt nicht die Regel hier im Bereich, sondern tendenziell eher selten. Gab es aber auch schon. Also haben wir auch schon gehabt, wo wir tatsächlich auch im Dienst waren und dann den sogenannten ersten Angriff, also die ersten Maßnahmen vor Ort dann durchgeführt haben. Und letzten Endes auch, eine meiner Aufgaben ist die sogenannte erweiterte Mordkommission. Und zwar ist das ein sogenanntes Nebenamt. Das heißt, mein Hauptamt ist halt das Streifenwagenfahren, Streifenbeamter sein. Und man kann aber noch so im Nebenamt noch Unterstützungsdienste sozusagen machen. Also für Sachen, die nicht ganz häufig gebraucht werden, die aber gebraucht werden. Und dass man dann halt so einen Personalpool hat, der schon ausgebildet ist. Dafür gibt es dann so sogenannte Nebenämter. Und bei mir ist das das Nebenamt in der erweiterten Mordkommission. Und die wird zum Beispiel dann aufgerufen, wenn unheimlich viele Ermittlungen in unheimlich kurzer Zeit gemacht werden müssen. Natürlich hat die Polizei Brandenburg nicht eine riesen Mordkommission, wie es sich Berlin mit viermal so viel Polizeibeamten leisten kann, sondern wir haben relativ kleine Mordkommissionen, die mit dem normalen Geschehen auch ganz gut arbeiten können. Aber in dem Fall war es halt so, dass es dort zu einer Messerstecherei kam, zu einer tödlichen. Und da mussten umfangreiche sogenannte Umfeldermittlungen, also rund um den Tatort, noch durchgeführt werden. Das Klinkenputzen, also wirklich zu den Leuten hingehen, jeden einzelnen Bewohner in jedem einzelnen Haus einmal fragen, hast du an dem und dem Tag das und das ist da passiert, hast du da irgendwas mitbekommen, ist dir da irgendwas aufgefallen? Und dann wird eben diese erweiterte Mordkommission aufgerufen. Und da war ich dann auch mit dabei und haben wir dann 10 Tage lang, haben wir dann Klinken geputzt und haben da hunderte Leute befragt. Und wir haben tatsächlich nachher die Täter ermitteln können und diesen Sachverhalt komplett aufklären können. Aber wie gesagt, Tötungsdelikte tendenziell selten bei uns. Im letzten Jahr hatten wir recht viele mit der Zahl 2, wenn ich mich recht entsinne.
Okay, das geht. Das ist Gott sei Dank überschaubar, kann man sagen. Das ist, ja. Aber interessant, dass man tatsächlich, also durch dieses sogenannte Klinkenputzen, also Nachfragen im Umkreis von so und so viel Meter, Kilometer um diesen Tatort, hat man quasi jede Tür einmal angeklingelt, einmal gefragt, jo, wie sieht's aus? Und dadurch kamen tatsächlich wichtige Hinweise raus. Das ist krass, das ist interessant. Genau. War diese Tat nachts oder am Tag?
Die Tat war des Nachts oder spätabend. Naja, ich glaube so um 23 Uhr muss das gewesen sein. 22, 23 Uhr in dem Bereich, aber an einem Wochenende. Okay. In einem relativ gut frequentierten Bereich. Also da, wo noch einigermaßen viel Bewegung ist im Bereich. Ja. Das heißt, man konnte auch davon ausgehen, dass da tatsächlich Leute was mitbekommen haben. Auch man hatte halt auch viele Leute, die rauchen, sich abends vom ins Bett gehen nochmal auf den Balkon stellen und einen rauchen. Und das sind dann die Leute, die oftmals so ganz nebenbei irgendwas mitbekommen und sich dann wieder denken, boah, was ist denn unten für ein Lärm, was soll denn der Scheiß? So, ohne sich jetzt wirklich Gedanken darüber zu machen. Und das sind aber so Kleinigkeiten, die uns nachher als Polizei wirklich helfen können, da ein vernünftiges Bild nachher zusammenzukriegen.
Wenn ich Messersticherei höre, wäre für mich mal interessant, warst du schon mal direkt vor Ort, als etwas sehr Gefährliches gerade passierte oder kurz davor war zu passieren und du warst da, sei es privat oder tatsächlich im Beruf, kann ja mal sein, dass man durch Zufall mit seinem Streifenkollegen oder seinem Dienstkollegen unterwegs ist und genau dann passiert was Krasses, wo man einschreiten kann oder muss natürlich auch. Gab es da irgendwie eine spannende Geschichte?
Nicht im Sinne der Kriminalität. Da sind Täter oftmals doch so, dass sie vorher gucken, bevor sie was tun, ob irgendwo ein Streifenwagen um die Ecke kommt. Natürlich kann man das nicht ganz verhindern. Aber ich bin mal ganz zufällig auf einen sehr, sehr schweren Verkehrsunfall zugekommen im Streifendienst tatsächlich. Und musste dann da Erste Hilfe oder habe dann da Erste Hilfe mit den Reanimationen und so weiter geleistet, weil wir wirklich unmittelbar nach diesem Verkehrsunfall da angekommen sind. Da war noch nicht mal der Notruf abgesetzt, als wir da waren. Und das war auch, obwohl da viele Leute waren und so weiter, aber das war noch gar nicht so weit. Also wir sind da angekommen 30 Sekunden nach dem Unfall. Weil wir da ein bisschen schneller, eine rote Ampel weniger und wir hätten den Unfall gesehen. Das hatte ich mal. Und privat tatsächlich mal war ich einkaufen in einem Supermarkt. Und da habe ich tatsächlich mal zwei Ladendiebe unmittelbar beobachtet und auf frischer Tat dann verfolgt. Und konnte auch einen dieser Ladendiebe letzten Endes stellen. Der hat sich dann auch noch zur Wehr gesetzt, hat mich noch gebissen und hat ihm alles nichts genutzt. Da war dann auch relativ zeitnah, da waren dann auch noch ein paar Streifenwagen da, weil meine Frau dann einen Notruf abgesetzt hat. Und ja, dann konnte der auch in Gewahrsam genommen werden und entsprechend die polizeilichen Maßnahmen durchgeführt werden. Und wir konnten die Tatbeute wieder zurück in den Supermarkt bringen.
Und was wurde geklaut? Hat es sich gelohnt? Hätte es sich gelohnt?
Nicht wirklich. Das war eine Flasche oder zwei Flaschen Wodka. Gorbatschow.
Aber also, war nicht der schöne bayerische Schinken oder sowas?
Nein.
Da habe ich auch eine Story, die mir gerade einfällt, weil du gerade sagtest, auf frischer Tat tappt, als du privat warst. Ich habe meine Ausbildung ja in einem großen Elektrofachmarkt gemacht. Und gerade so eine Läden sind ja immer sehr, sehr beliebt für Ladendiebstähle. Und wir hatten da mal eine Situation im Markt, wo ein Herr seinen ganzen Rucksack mit PlayStation-Spielen vollgemacht hat. Also wirklich so 25 Spiele. Haben wir übrigens nicht gemerkt, sondern erst als er dann kurz vor der, also in dem Laden waren ganz normal diese Dinger, die piepen. Und in dem Moment hat es dann auch schon gepiept, er ist losgerannt. Ein Kollege von mir ist hinterhergerannt, was man natürlich nicht machen sollte, gerade wegen Eigenschutz und so, aber man kennt's, irgendwie ist man dann gerade so in diesem Ding drin gewesen. Er ist hinterhergerannt und der ist dann auf dem Gehweg von der Straße lang gerannt und plötzlich kam ein Auto angefahren auf der ganz normalen Straße, ist auf den Gehweg gefahren, ist rausgesprungen und hat diesen Typen, also der Ladendieb sozusagen, einfach umgetackelt. Und das war nämlich ein Polizist, der gerade aus der Schicht kam, nach Hause gefahren ist und hat es gesehen, wie einer in der Kleidung des Elektrofachmarks hinter einem hinterhergerannt ist und hat sozusagen eins und eins zusammengezählt und hat diesen Typen umgetackelt.
Ja, krass.
Geil. Und der Typ zum Beispiel ist in Brandenburg passiert und der hatte zum Beispiel in ganz Berlin Hausverbot schon.
Alter, gibt's ja auch krankhaft Leute, ne? Die nicht immer, abgesehen von solchen Mafia-Geschichten, das gibt's ja auch alles, aber es gibt ja auch wirklich krankhafte Leute, die müssen immer wieder was klauen, die können gar nicht mehr anders. Sondern wie so eine Sucht,
ne? Das war dann schon eher verkaufmäßig, das sage ich jetzt einfach mal.
Okay, der hat einfach ein Geschäft, der hat gelebt quasi davon.
Ne? Es war das neue FIFA, jeder wollte's haben und dann hat er gesagt, 20, 25 Spiele nimmt man mit. Das Krasse ist eben, die waren ja auch in dieser Verpackung. Also die waren sogar gesichert. Vielleicht kennst du es so von Kaufland oder sowas. Da sind die mal in so einem Plastik drinne. Und sogar die hat er sich einfach eingesteckt. Aber also diese Chance, dass in dem Moment ein Polizist da lang fährt, der gerade nach Hause fahren will und das irgendwie rafft, das, weil es könnte ja auch irgendjemand sein, weißt du, der da läuft. Ja. Aber er hat mitgeschaltet und dann... Ja.
Du hast doch bestimmt gedacht, du bist gerade bei Alarm für Cobra 11 oder so.
Auf jeden Fall.
Man sieht das doch so wie in Zeiten, so gefühlt, so wie der da rausspringt.
Ja, ich habe es gesehen. Ich bin aber nicht hinterhergerannt, weil sowas würde ich auch niemals machen, weil bleibt er stehen und holt ein Messer raus oder eine Waffe und das ist mir nicht wert und das sagt auch jeder Arbeitgeber. Aber es gibt immer so Kollegen, die dann einfach so, wenn man aggressiv, weiß nicht, ob man es aggressiv nennen kann, aber dann in dem Moment so ein, wie soll man das sagen? Nicht nachdenken und einfach dann Jagdtrieb und denken so, Alter, dich kriege ich, so in dem Motto, hat er natürlich nicht geschafft, weil der wirklich sehr, sehr schnell war. Aber ja, das war so ein Ding, was super krass ist.
Ich muss sofort was einwerfen. Wer von den drei Fragezeichen ist immer der hinter den Leuten herrennt? Fachfrage.
Peter.
Ja. Es ist Peter, natürlich. Der sagt auch immer sowas. Ich krieg dich, den krieg ich, dem mach ich Beine. Ja. Und dann rennt er los. Und oft schafft er es aber dann doch nicht. Dann ist er doch zu schnell. Und dann finden die den Täter erst eine Weile später auf anderem Wege wieder. Aber Peter ist immer der schnell rennen kann. Ja,
ist mir auch.
Ja, genau.
Ist mir auch sofort eingefallen, als du meintest mit Klinken putzen, die gute alte Telefonlawine.
Ja, mir ist auch die
Telefonlawine. Ja, oh, geil.
Ja,
geil, Scheiß. Ich wollte es nicht sagen, aber ich dachte mir so, ja, doch, genau daran habe ich gedacht.
Es geil. Ist mir auch eingefallen. Ja, ist ja auch, das passt ja auch, ne? Da das ist ja Kommissar Reynolds, den es da gab, ne? Und später, wie hieß denn der neuere? Inspektor Cotter. Das war Inspektor Cotter. Oder ist Inspektor Cotter? Nee, der ist, Inspektor Cotter ist, glaube ich, von 5 Freunden. Kann das sein? Weil den gab's auch. Cotter gab's auch.
Ich weiß es nicht. Ich bin raus.
Ich bin auch, ja. Also eigentlich habe ich die ganzen Namen drauf. Verdammt. Oh, wer das weiß, auch gerne beim Podcast mal bei LDR-Podcast schreiben. Ey, es muss doch einige 3-Fragezeichen-Fans hier geben. Ich glaube, durch die 3-Fragezeichen bin ich überhaupt schon immer auch interessiert gewesen an solchen Detektivsachen. Ich wollte als Kind mal Detektiv werden. Oft wollte ich Detektiv werden. Es gab 2 Sachen, die ich werden wollte. Ich wollte nie Feuerwehrmann oder sowas werden. Polizist, klar. Wollte wahrscheinlich jeder zweite Junge mal werden, Mädels sicherlich auch, aber das war wahrscheinlich vor allem früher so ein Jungsding, mal Polizist werden alleine schon, weil du kannst mal Streifenwagen fahren und so. Ich habe früher ganz viel mit diesen Seko-Autos gespielt und hatte immer eine Polizeiwache natürlich auch bei mir und ganz viele Polizeiautos dann und so. Das war immer cool. Hat sich dann aber nicht ergeben. Und dann wollte ich aber irgendwann Kameramann werden. Und so bin ich ja dann zu dem YouTube-Ding auch gekommen, Jahre später. Aber ich wollte auch immer mal Detektiv werden. Und ich fand das auch immer spannend. Ich habe ja auch eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht. Und da, wo ich gearbeitet habe, gab es ja teure Kleidung auch. Und da gab es auch die wahnwitzigsten Tricks, wie man da Kleidung sich zig Schichten übereinander anziehen kann, wo du denkst, das gibt's gar nicht. So dreist kann keiner sein, dass das funktioniert, aber es funktioniert doch. Eine Reisetasche voll mit Sachen im Wert von mehreren 1.000 Euro, einfach Kleidung und Anzüge und sowas. Keiner merkt's auf die Schnelle, und dann noch 10 Hosen übereinander gezogen und es funktioniert doch.
Ganz oft.
Wenn du einmal eine Frau gesehen hast, die aus dem Laden rausgeht ohne Tasche, aber mit 2 Weihnachtsgänsen in ihrem Rock drin, dann glaubst du, das geht alles.
Geil. Das hast du auch mal erlebt, oder wie?
Ja, genau. Die haben dann echt so unter ihren Röcken, haben sie so weite Röcke an und unter den Röcken haben sie extra Hosen mit eingenähten Taschen. Und da waren dann, die hatte einfach 2 Weihnachtsgänse dabei.
Im Rock?
Ja, unter dem Rock in dieser Tasche in der Hose, und du hast es von außen nicht gesehen, ne?
Aber was, warum? Also, gut, es war Weihnachtszeit, es war nicht das Geld da anscheinend, aber der Aufwand, oder warum klaut
das man das? Das machen die öfters, wenn die schon das sowas haben.
Eine Gans klauen? Ja. Was machen sie
denn mit Professionelle. Das sind professionelle, also das sind professionelle Ladendiebe. professionelle Ladendiebe. Und diese Weihnachtsgans, die war halt vielleicht tatsächlich mal so, ich gönne mir was, aber die haben halt auch einen ganzen Kofferraum voll mit Kaffee und Süßigkeiten dann, ne?
Ja.
Also.
Irre.
Da fällt mir noch eine Story ein, die ich auch mal erlebt habe. Und zwar habe ich mal an einem Tag 2-mal erlebt, wie welche an der Tankstelle Tankbetrug begangen haben. Nennt man das Betrug, wenn die einfach wegfahren?
Ja, Tankbetrug, genau.
Ja, an einem Tag. Und zwar bin ich lustigerweise sogar von Paul gekommen, bin nach Hause gefahren, musste noch tanken, und ich habe das Auto sogar gesehen, lustigerweise. Und zwar war das so ein Transporter, hatte ein sehr, sehr auffälliges Accessoire, sage ich jetzt mal, das will ich jetzt hier aber nicht nennen. Auf jeden Fall dachte ich so, okay, fällt schon sehr auf, aber habe mir nichts dabei gedacht, habe getankt und denke, sehe diesen, ich glaube, das war ein Typ, und dann dachte ich so, okay, naja. Und dann fährt er eben weg und ich dachte, na gut, der hat schon bezahlt oder so. An sich denkst du ja nichts dabei. Und dann will ich reingehen zum Bezahlen und dann sagt der Verkäufer da drin, hä, ist der jetzt weggefahren? Und ich dachte so, ist doch nicht dein Ernst, der ist nicht weggefahren. Ja doch, der ist einfach weggefahren. Und da dachte ich so, okay, krass. Naja, dann habe ich nochmal kurz gesagt, was da so dran war, und habe mir auch nichts bei wirklich gedacht und bin dann weitergefahren, und auf dem Weg nach Hause kam noch eine Tankstelle und da habe ich den vom Weiten wieder hinsehen. Da stand das gleiche Auto, stand an dieser Tankstelle auch.
Krass.
Das heißt, er hat sozusagen, muss nicht voll getankt haben, er wurde vielleicht gestört oder wie auch immer, keine Ahnung, hat er nur ein bisschen getankt und hat da auch getankt, und da bin ich dann gleich rein und habe gesagt, hier, derjenige hat gerade da und da geklaut. Und der ist dann aber sofort weggefahren. War sehr krass. Die haben dann auch nochmal sich mit der anderen Tankstelle in Verbindung gesetzt und so, wegen Austausch von Kamera, Überwachung und so. Weil an sich ist ja alles ist ja alles überwacht, aber war natürlich bestimmt Kennzeichen geklaut. Ja, also wie gesagt, das war sehr krass, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. An einem Tag sehe ich zweimal und dann ist zweimal der gleiche. Du denkst dir so, du spinnst, weißt du?
Ja. Ja.
Also, ja. Weil es eben auch so ein bekanntes Auto war. Also, wenn es jetzt doof gesagt, aber wenn es jetzt einfach, keine Ahnung, ein silberner Skoda wäre, dann würde man sagen, ja gut, das könnte jetzt jeder sein, vielleicht am Kennzeichen. Aber das war so markant, dieses Auto, wo ich mir dachte, die Chance, dass das Ding gefunden wird, ist eigentlich so hoch, weil sowas fährt eben keiner, weißt du? Das war sehr, sehr speziell, sehr spezielle Farbe. Dann war, wie gesagt, noch dummerweise eben an dem Auto was dran, wie gesagt, wo man denkt, den könntest du überall erkennen. Aber gut, fand ich auf jeden Fall sehr krass. Und ich, noch eine kurze Sache, ein kleiner Funfact nochmal für die ganzen Zuhörer. Ich und Paul wurden von dir sogar auch mal rausgezogen.
Genau.
Random, irgendwo in Brandenburg sind wir gerade. Wir waren im beim Handball. Ja. Wir waren beim Handball, genau. Es war schon spät. Also spät, relativ. Ich glaube, es war so halb dunkel. Halb zehn oder so? Neun, halb zehn?
Ja. So ja, ich denke auch so halb zehn, zehn muss das gewesen sein.
Genau, und allgemeine Verkehrskontrolle, beziehungsweise war es ja schon eine relativ größere Kontrolle. Ihr habt relativ viele Leute rausgezogen.
Genau.
Und genau du warst dann derjenige, der uns beide rausgezogen hat. Was für ein Zufall, mitten in Brandenburg. Ja.
Das war echt Zufall, weil dein war ja mit deinem Auto.
Genau.
Und das kannte ich auch gar nicht. Und das war wirklich Zufall. Also machen wir natürlich auch, wenn so ein bisschen die Zeit da ist, ne, dann stellen wir uns irgendwo hin, treffen uns auch gerne mal mit zwei, drei Streifenwagen und machen dann die, im Sprachgebrauch heißt es mal allgemeine Verkehrskontrolle, aber im Polizeijargon nennt sich das Ganze dann verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle und halten dann Autos an, wie sie gerade des Weges kommen und prüfen dann die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer und ob das Erste-Hilfe-Material mit dabei ist und so weiter. Also was man dann so alles vor Ort so auf die Schnelle so ein bisschen machen kann. Einfach auch, weil es immer wieder Leute gibt, die brauchen die polizeiliche Hilfe dabei, ihr Fahrzeug korrekt im Straßenverkehr zu bedienen.
Und es war ja auch noch Freitagabend. Das heißt also, das ist ja auch so ein typisches Ding. Viele kommen vielleicht von irgendwo und haben vielleicht was getrunken oder sowas. Gut, da sind ich und Paul natürlich komplett raus. Aber kannst du ja nicht wissen.
Viel. Ja, das
gibt's. Ja, natürlich. Ja. Hast du sowas auch schon öfters mal gehabt, dass Leute mit Drogen oder mit Alkoholeinfluss Auto gefahren sind? Ich glaube, das ist so, Standard ist relativ, aber schon öfters, oder?
Ja, das hast du, also täglich, wirklich, nicht ich persönlich jetzt, aber täglich hörst du über Funk die Meldung bei uns hier im Bereich und wir sind jetzt auch nicht die Menge an Streifenwagen, hörst du täglich mindestens ein- oder zweimal, einmal Einsatzeröffnung, Verdacht, Trunkenheit, Rauschmittel im Straßenverkehr, hier einer mit Betäubungsmitteln, da einer mit Alkohol, das ist täglich Brot tatsächlich, leider Gottes. Oftmals mittlerweile berauschende Mittel, die noch nachwirken. Also dann nehmen die Leute am Wochenende irgendwie, Freitag, Samstags, nehmen die irgendwelche Drogen, Betäubungsmittel zu sich, ziehen sich deine Nase oder kiffen oder was weiß ich was. So, das ist nicht wie beim Alkohol, dass man da sich ausrechnen kann, alles klar, mein Körper hat das bis da und dahin abgebaut, sondern das ist halt dann auch gerne mal noch bis in die nächste Woche rein nachweisbar im Körper vorhanden, in einer Konzentration, wo der Gesetzgeber sagt, nee, damit bist du nicht in der Lage, vernünftig ein Kraftfahrzeug zu führen. Und das haben wir tatsächlich täglich.
Das unterschätzen Alkohol, schon viele.
Ja, das unterschätzen viele, genau. Mhm. Und Alkohol haben wir auch immer noch sehr, sehr häufig. Und da gibt es auch die wahnwitzigsten. Also da hat man manchmal Leute mit Alkoholwerten dabei. Also ich kann da nicht mal mehr unfallfrei am Boden liegen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich bin jetzt auch nicht der Vieltrinker oder so. Aber wenn du dann Leute hast, die dir Alkoholwerte von 2 bis 3 Promille pusten, also ich weiß, dass ich bei 1,5 Promille bin ich so voll, dass ich keinen Bock mehr habe zu trinken.
Ja, und die wollen nur Auto fahren.
Ja.
Oder versuchen es besser gesagt.
Genau.
Aber da gibt es ja auch eine relativ hohe Strafe dann, ne, wenn das erwischt wird,
genau,
oder?
Genau. Also gibt ja einmal diese sogenannte 0,5-Promille-Grenze. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, solange du keine Ausfallerscheinungen hast, dann darfst du bis 0,5 Promille Alkohol, Atemalkoholwert haben. Und also 0,5 Promille im Blut haben. Und alles darüber hinaus ist dann erstmal eine sogenannte Ordnungswidrigkeit, wird dann im Ordnungswidrigkeitenverfahren abgearbeitet bis zu 1,1 Promille. Das heißt, diese 0,6 Promille Differenz dazwischen, das ist die Ordnungswidrigkeit. Da ist festgelegter Satz für einen Ersttäter 500 Euro und ich glaube ein oder zwei Monate Fahrverbot. Und das wird dann, wenn du dann nochmal erwischt wirst, erhöht sich das Ganze natürlich. Das wird dann kumuliert. Und dann gibt es auch so Sachen wie MPU und sowas, wenn du dann schon mehrfach erwischt wurdest im Ordnungswidrigkeitenbereich. Und ab 1,1 Promille oder darunter, wenn du sogenannte Ausfallerscheinungen hast, also mit Schlangenlinien fährst, eine anders irgendwie auffällige Fahrweise hast, die dem Alkohol sozusagen zugeordnet werden kann, also die alkoholbedingt entstanden ist, dann ist das eine Straftat, dann ist der Führerschein auch sofort weg und in der Regel ist der Führerschein dann auch mindestens ein Jahr weg und da wird dann durch ein Gericht nachher entschieden, wie hoch dann auch die Strafe ist und da gibt es in der Regel auch immer die MPU schon direkt mit dabei und alles mögliche andere, was da noch mit dazukommt.
Bei Drogen ja gleich sofort eigentlich, oder? Das ist ja noch schlimmer.
Das Problem bei Drogen tatsächlich ist, dass da ist nicht sofort der Führerschein weg, sondern das ist eine Straftat, wenn denn Ausfallerscheinungen hinzukommen. Oder aber es ist halt ein Bereich, wo also Drogen sind schwer zu greifen. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll. Alkohol ist klar. Wir haben ganz klare Grenzen. Wir können sofort vor Ort sagen, der hat so und so viel Promille, wenn derjenige sich auf den Atemalkoholtest einlässt. Sondern da haben wir ganz klare Grenzen. Und das bei Drogen gibt es auch klare Grenzen, aber wir können das nicht vor Ort, sondern es kann immer nur durch einen Bluttest nachgewiesen werden, wie hoch denn diese Konzentration ist, die die Droge in seinem Blut noch ist. Und daran bemisst sich dann nachher das Strafmaß. Und da ist tatsächlich nicht so, dass sofort der Führerschein weg ist, sondern da wird erstmal nur die Weiterfahrt untersagt, weil unsere Drogenvortests auch anzeigen können, wenn du unterhalb dieser Grenze bist. Weil unser Drogenvortest halt nicht sagt, alles klar, du hast so und so viel Mikrogramm pro Milliliter im Blut, sondern der sagt nur ja oder nein.
Okay, das ist natürlich auch immer dann nicht rechtskräftig vielleicht, deswegen muss man dann immer auch den richtigen Bluttest machen, wa?
Genau, genau. Da muss immer der Bluttest hinterher, um das Ganze beweissicher, dieses Verfahren beweissicher zu haben. Da geht es nicht ohne Blut. Bei Alkohol bis 1,1 Promille, also im Ordnungswidrigkeitenbereich, da geht es tatsächlich mit einem sogenannten beweissicheren Atemalkoholtest, mit einer beweissicheren Atemalkoholanalyse. Die wird dann bei uns in der Wache oder im Revier durchgeführt. Da muss man dann nochmal an so ein Pustegerät dran, da pustet man zweimal rein, dann arbeitet das Gerät ein bisschen und spuckt danach einen Wert aus. Und dieser Wert ist dann amtlich gültig.
Ah, also ein richtiger. Okay, krass, das wusste ich auch nicht, dass es sowas noch gibt.
Ja, doch. Wir haben ja draußen auf der Straße diese kleinen Geräte, das sind auch nur so Vortestgeräte. Die haben keine, also die sind nicht geeicht, dass ein Gericht sagen kann, alles klar, mit diesem Wert können wir arbeiten. Sondern das muss dann mit dem anderen Gerät beweissicher gemacht werden.
Da nochmal eine Frage an dich, Paul. Musstest du sowas schon mal pusten?
Nein. Nein, noch nie.
Okay. Weil ich bin, musste mal. Ich musste schon
ja, einmal. Ja, du siehst auch mehr so aus wie so ein GTI-Tuner. So ein typischer nein, GTI-Tuner.
Du bist es, doch, du es bist. Es war noch mit meinem ganz, mit meinem ersten Auto.
Ja,
du kennst es und liebst es.
Da sahst du noch mehr so aus. Überleg mal, wie du vor 6, 7 Jahren aussahst. Vor 8. Du hast ja deinen Führerschein auch ziemlich spät gemacht.
Das stimmt.
Und du ähnlich wie ich, warst du ja lange auch mit dem Fußbus unterwegs. Und dann dein erstes Auto, tiefer gelegt bis sonst wohin. Du kannst dich sicherlich nur gut an deine Zeiten erinnern. Zack, die Karre runtergeschraubt. Da ist das ja logisch, dass das gemacht wird mit dir. Du hattest ein Gesicht schmal. Du hattest immer die Kappe irgendwie so leicht schräg. Hast immer ganz laut Bushido gehört. Und das ist ja ganz klar, dass das passiert.
Das war übrigens sehr, sehr lustig, muss ich ganz kurz mal erzählen. Und zwar war das kurz bei mir zu Hause, da war so ein kleines Waldstück und da ist ein Auto mir entgegengekommen, also ein Streifenwagen. Und ich dachte schon, es war irgendwie Samstagabend, es war schon sehr spät, ich glaube, es war so 0 Uhr oder so. Da dachte ich schon, ja, okay, die ziehen mich 100% raus, man kennt es ja. Ja, es war auch auf dem Dorf.
Man hat so ein Gefühl dann.
Man hat so ein Gefühl ja, und genau. denkt immer so, was sagt man natürlich so? Ja, die haben Langeweile. Ja. Kennst du ja vielleicht. Nein. Sag, ja, aber.
Man sagt es aber immer. Ja, gerade
wenn man auf dem Dorf
ist, dann sagt man sagt's die so. Fahren da so rum. Es ist natürlich
ja. Quatsch,
aber man denkt immer, die fahren da so rum und dann nehmen sie natürlich immer ein.
Genau.
Die haben sie noch nie genommen.
Aber und dann sind sie gewendet und dann wusste ich schon, ah, okay, dann haben sie Blaulicht angemacht und dann kam ein junger Polizist zu mir ans Fenster und meinte so, ja, hier allgemeine Verkehrskontrolle, bla bla bla. Ich ihm meinen Führerschein gegeben und als geguckt, dann meinte er so, ja, sind Sie denn einverstanden mit einem Alkoholtest? Und ich denke mir dann so, ja klar, mache ich, trinke ja eh nichts. Und was ich aber noch nicht wusste, weil es ja auch das erste Mal war, ich war aufgeregt, ist ja auch komisch, dachte ich, dass ich dafür rauskommen muss. Und er war zu zweit, es war noch mit einer Dame da. Die Dame ist aber im Auto geblieben, komischerweise. Und als ich dann rauskam, also er hat gesagt, dann holt er den. Und ich dachte, ich muss aussteigen. Und in dem Moment, als ich ausgestiegen bin, kam sofort die Dame ausgestiegen, weil ich vielleicht dachte, keine Ahnung, was will er denn jetzt? Und steigt er aus.
Du hättest mal einfach losrennen müssen kurz. Ja, genau. Sagen, du wolltest dich nur mal kurz strecken. Alles sorry, ja,
ich bin so lange gefahren. Aber man hat noch gemerkt, der war noch sehr, sehr jung. Also es muss, vielleicht war es auch ein Polizeischüler. Kann gut sein, weil die Dame war definitiv ein bisschen älter. Aber ich wusste es eben nicht. Und man hat sofort gemerkt, dass die Dame gleich so, oh, nee, Sie können sonst auch sitzen bleiben. Okay. Das war aber, ich weiß nicht, weil sonst ist ja doch so, dass ihr ja eigentlich, wenn ihr so eine Kontrollen macht, seid ihr eigentlich zu 99,9% ja immer zu zweit, oder?
Genau. Also wir machen das in der Regel immer zu zweit und ich lasse in der Regel auch immer den Fahrzeugführer, wenn es zum Atemalkoholtest kommt, aussteigen. Also vielleicht, ich muss noch mal ein bisschen anders sagen. Alles, was ich in einer Kontrolle mache, in einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle, jeden einzelnen Schritt, den ich da gehe mit dem Fahrzeugführer zusammen und mit meinem Kollegen zusammen, natürlich oder Kollegin zusammen, hat einen Sinn und Zweck. Das sind, zum einen gibt es da rechtliche Sachen, die ich zu beachten habe und das kommt meinem Gegenüber vielleicht nicht vor, aber ich erfülle damit bestimmte Pflichten. Das heißt, ich stelle mich immer vor, also ich trete ans Fahrzeugfenster ran. Ich kann das mal ganz kurz so einen Ablauf. Ne? Ich trete ans Fahrzeugfenster ran. So, dann sage ich schönen guten Tag, hier ist Wachtmeister S. Anders von der Polizeiinspektion Övenbröven. Das ist eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle. Das heißt, bis hierhin haben Sie nichts falsch gemacht. Den Führerschein, die Fahrzeugpapiere bitte. Und ich habe jetzt verschiedene Pflichten gehabt. Denn wenn ich mit einer Person interagiere, muss ich mich vorstellen, also ich muss dem klar machen, dass ich von der Polizei bin. Das mache ich, indem ich sage, ich komme von der Dienststelle sowieso. Solange ich die Möglichkeit habe, muss ich mich auch dem vorstellen, wenn es nicht das Einsatzgeschehen behindert. Das heißt, ich muss ihm meinen Namen nennen. Das wissen die meisten Leute nachher nicht mehr. Aber ich habe es gemacht und bin damit meiner rechtlichen Pflicht nachgekommen. Und ich habe ihm den Grund der Maßnahme erklärt. Auch das ist eine Pflicht. Ich habe gesagt, das ist eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle. Und zur Erklärung, damit die Leute das besser verstehen und das Ganze ein bisschen aufgelockerter ist am Anfang, sage ich dann immer noch, bis hierhin haben sie nichts falsch gemacht. Und danach habe ich ihn aufgefordert, mir seinen Führerschein und seine Fahrzeugpapiere zu geben. Also ich stelle da auch keine Frage. Viele, viele Kollegen machen das immer so, ja, würden Sie mir mal bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere geben? Nö. Was mache ich denn, wenn ihr jetzt Nein sagt? Dann bin ich in einem Zugzwang. Also das versuche ich schon so ein bisschen zu unterbinden. Das ist ja nicht falsch, wie der Kollege oder die Kollegin das macht. Und viele haben damit auch Erfolg und kommen damit immer durch. Ich habe mir das abgewöhnt. Ich sage dann, ich fordere das wirklich heraus, denn ich habe das Recht, das herauszufordern. Ja, das steht im Gesetz drin. Der Fahrzeugführer muss mir das aushändigen. Also muss ich da auch nicht drum bitten, sondern kann ihn auffordern, mir das herauszugeben. So, und ab dann entscheidet mein Gegenüber, wie die Kontrolle weitergeht. Also alles, was danach passiert, liegt in seinem Ermessen, wie er mit mir jetzt umgeht. Ich bin ganz normal, ich steige immer in dem gleichen Level, in der gleichen Tonart ein. Und dann kann er sich überlegen, ob er jetzt einen Tanz haben will oder ob er 6 Minuten später bei Chips und Cola zu Hause auf der Couch sitzt.
Ja, klar, so wie es reinschallt, schallt es raus. So genau. Doof es klingt, wa? Man muss dazu sagen, in meinem Fall hat er sogar auch noch den Dienstausweis mir einmal kurz gezeigt. Obwohl natürlich, wenn wir uns ehrlich sind, als ein Laie kann der auch irgendeinen Ausweis zeigen, könnte ich eh nicht einordnen, ob das ein echter ist oder nicht, davon abgesehen.
Ja, aber auch das sagt das Polizeigesetz. Ich muss den nicht vorzeigen, sondern auf Aufforderung muss ich den vorzeigen, wenn ich als uniformierter Beamter unterwegs bin. Wenn ich in Zivil unterwegs bin, was auch im Wachdienst durchaus mal sein kann, dass wir als Zivilstreife unterwegs sind, dann muss ich den unaufgefordert vorzeigen, den Dienstausweis.
Weil ja sonst jemand kommen könnte, der sich einfach damit auswählt und gar nicht Polizist ist.
Genau.
Ja, okay. Genau. Weil du nicht so erkennen bist, so mein Art. Genau. Ja, okay, krass.
Genau deswegen.
So kleine Sachen, die man eigentlich so klar sind, aber wenn man jetzt das dann wieder so sagt, dann ja, ist immer cool, wenn man sowas von hinter den Kulissen mal hört.
Genau. Und dann, weil ich ja gerade sagte, ich lasse die Leute lieber aussteigen zum Atemalkoholtest, auch mit einem Sinn und Zweck. Ne? Also er wird wahrscheinlich damals gedacht haben, ich lasse den drin sitzen, dann ist er eine geringere Gefahr für mich, mich anzugreifen. Ich sehe da immer ein bisschen die Schwierigkeit, was ist, wenn er jetzt losfährt und so weiter, aber es ist ein Argument. Ich lasse die Leute mal aussteigen und hinter das Fahrzeug treten, von der Straße unter. Erstmal stehe ich dann nicht mit dem Arsch auf der Straße. Ja, geht ja auch um Eigensicherung. Zum Zweiten hat mein Kollege die beste oder meine Kollegin die bessere Möglichkeit einzuschreiten, wenn irgendwas passieren sollte. Und zum Dritten, und das ist eigentlich der Hauptgrund, ich sehe, wie der läuft.
Ja, klar.
Und kann anhand dessen schon mal einschätzen, ist da irgendwas mit Alkohol, Betäubungsmitteln, ist da irgendwas nicht ganz koscher?
Ich glaube, das ist schon Sinn. Ja, ich glaube, das macht schon alleine den Moment, wo er aus dem Auto aussteigt. Also, stell dir mal vor, er hat jetzt ein sehr tiefer gelegtes Auto, wenn der da schon gar nicht mehr rauskommt, richtig, ja. Wo du denkst, was macht der da, dann ist es natürlich klar, aber, ja, klar, es sind so kleine Punkte, die natürlich dann auch, denke ich mal, mit der Zeit einfach für dich Routine sind, wo du dann schon an bestimmten Punkte einfach erkennst, okay, vielleicht könnte da schon irgendwas sein.
Genau, es sind natürlich alles nur Indizien.
Ja. Sag ruhig zu Ende.
Ich wollte gerade sagen, es sind natürlich alles nur Indizien, ne? Aber wenn es dann nachher irgendwo darum geht, dass ich muss das ja beschreiben, wenn ich jetzt gegen den eine Anzeige fertige, muss ich ja dem sein Verhalten beschreiben. Und ich muss, was viele auch immer verwechseln und nicht wissen, ich muss belastend und entlastend ermitteln. Das heißt, ich muss Positives und Negatives im Sachverhalt zu einer Person, muss ich natürlich dokumentieren. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, der hat hier 0,89 Promille gepustet und es geht dann um die Frage, hat er denn Ausfallerscheinungen? Und dann kann ich sagen, nee, der ist ausgestiegen, der ist auf uns zugekommen, der ist ganz normal gerade gelaufen, der hat nicht verwaschen gesprochen, der hatte keinen starren Blick, sondern hat sich ganz normal verhalten. Dann ist das für denjenigen entlastend. Nicht gut, weil wenn ich mit 0,89 Promille keine Erscheinung von Alkoholismus zeige, dann scheine ich auch ganz gut im Training zu sein. grundsätzlich, aber für den Sachverhalt an sich ist es dann für ihn gut, wenn ich das Ganze so wiedergeben kann.
Was mir, um nochmal ein neues Thema anzusprechen, die ganze Zeit auf der Zunge brennt. Wir haben gerade das schon, du hast es kurz angesprochen, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Es ging um einen schweren Unfall, bei dem du eingetroffen bist. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, mir ist das noch nie passiert, Gott sei Dank, aber ich war vor einiger Zeit ja auch Zeuge, habe ich das hier erzählt im Podcast? Marcel, habe ich das erzählt? Mit dem Fahrradunfall?
Ja, ich weiß,
ich glaube meinst, schon. Da war ich ja auch Zeuge eines...
Auch, ja.
Erstmal schweren Unfalls. Es hat sich ja Gott sei Dank dann rausgestellt, dass Gott sei Dank nicht so viel passiert ist. Im Nachhinein zumindest war das Kind, was ja da dann über die Haube geflogen ist, nicht so verletzt, wie es erstmal schien. Ich weiß nur, dass das Gefühl da wirklich krass für mich war, weil ich das natürlich sonst auch noch nie erlebt habe. Man kriegt's ja doch mal mit, dass man einen Unfall sieht, wenn man auf der Autobahn ist und man fährt an einem vorbei, der kann auch sehr schlimm sein. Das auch schon mal gesehen, dass da dann mit so Tüchern, mit einem Sichtschutz wahrscheinlich eine Leiche verdeckt wurde und man daran langsam vorbeifahren musste, weil sich das da gestaut hatte und so. Das schon, aber dass man direkt zu einem Unfall kommt. Es ist gerade passiert. Es ist noch keiner vor Ort.
wie ist das Gefühl und wie agiert man da als Polizist, wenn man da aussteigt, du kommst jetzt an bei diesem schweren Unfall, und wie war das vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern du von dem Fall erzählen darfst oder möchtest, aber wie war das da vor Ort?
Also jeder Sachverhalt, gerade Unfälle, aber jeder Sachverhalt hat eine sogenannte Chaosphase. Das sind so die ersten Minuten, wenn wir vor Ort kommen. Wir müssen ja es schaffen, innerhalb kürzester Zeit uns einen Überblick zu verschaffen und diesen Sachverhalt einzuschätzen. Brauche ich Kräfte? Ist hier eine Gefahr? Und was muss ich tun? Das ist, wenn man vorbereitet, einigermaßen vorbereitet in den Sachverhalt fährt, also man bekommt einen Funkspruch, ja, pass mal auf, da ist ein schwerer Unfall, PKW gegen Baum, Feuerwehr ist auf Anfahrt, Rettungsdienst ist auf Anfahrt, Person ist nicht ansprechbar, dann weiß ich das, weil mir das jemand über Funk gesagt hat und kann mich schon ein bisschen drauf einstellen und weiß, alles klar, wenn die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort ist, dann kümmere ich mich um andere Sachen, um Absperrung und mache schon mal Fotos. Das sieht immer ein bisschen doof aus, wenn wir vor Ort kommen und als erstes Fotos machen, aber wir müssen die Situation festhalten. Ne? Das ist, machen wir nicht, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern jede Bewegung verändert die Situation. Und jede Situationsveränderung macht uns die Ermittlung im Nachgang schwerer bei irgendwelchen Sachverhalten. Deswegen hat man ganz oft einen Beamten, der sofort aussteigt und als allererstes Bilder macht. Ja, wundern sich die Leute manchmal. So, da weiß ich das. Wenn ich jetzt aber auf so einen Unfall dazukomme, so wie uns das da passiert ist, dann ist diese Chaosphase trotzdem noch einen Moment größer. Weil ich dann erstmal überhaupt alles erfassen muss, was da passiert ist, weil ich nämlich gar keine Informationen habe, nicht mal Grundinformationen. Uns wurde nur gesagt, da vorne war ein Unfall. Dann haben wir uns da durchgedrängelt mit unserem Blaulicht und Martinshorn, die 150 Meter, die da noch quasi schon Autos standen, stark befahrene Straße, sodass wir dann relativ weit vorne sind. Und dann sind wir ausgestiegen und dann habe ich dieses Auto gesehen, was quasi total zerstört war. Das war ein VW Tiguan war das. Der hatte vorne über der Windschutzscheibe einen richtigen Knick im Dach. Richtig ganz, ganz heftig. Die Front war kaputt, die linke Seite war kaputt. Da war also kaum ein heiles Teil an diesem Fahrzeug. Der Fahrzeugführer saß absolut unter Schock neben seinem Fahrzeug, war überhaupt nicht anzusprechen. Seine Frau kümmerte sich da irgendwie um ihn. Und auf der anderen Seite von der Leitner, das ist eine Straße, Bundesstraße, also eine Landstraße gewesen. Und auf der anderen Seite von der Leitplanke, die da auf dieser Straße ist, sah ich dann auf der Wiese eine junge Frau. Und dann bin ich zu dieser jungen Frau hin und habe dann festgestellt, dass die auch offensichtlich bei einem der Unfallbeteiligten ist. Und der war sehr, sehr schwer verletzt. Er hatte eine Amputationsverletzung, also wo ein Gliedmaß abgetrennt war. Hatte auch keinerlei Atmung, kein Bewusstsein, kein Puls. Es war überhaupt nichts vorhanden. Und ich habe dann für mich entschieden in dem Moment, okay, hier muss ich jetzt sofort Erste Hilfe leisten. Ich muss dafür sorgen, dass dieser Mensch eine Chance hat zu überleben. Und die Dame, die mit dabei war, das war eine Intensivkrankenschwester von einer Kinderintensivstation. Die wollte dann schon mit der Reanimation anfangen. Was an der Stelle unglücklich gewesen wäre, weil der eben eine Amputationsverletzung hatte und das dazu führen würde, dass man Blut aus dem Körper rauspumpt, weil da halt dieser Blutkreislauf nicht mehr geschlossen ist, sodass wir da uns erstmal drum kümmern müssten. Und da habe ich einen Tourniquet angelegt an diesem amputierten Gliedmaß, also ein Abbindesystem, sodass da kein Blut mehr rauskommen kann. Und dann haben wir die Reanimation eingeleitet. Währenddessen hat mein Kollege versucht, oben so ein bisschen das Chaos zu lüften, und gleichzeitig haben mein Kollege und ich aber auch noch über Funk Unterstützung angefordert, Rettungsdienst angefordert, Feuerwehr angefordert. Also das alles haben wir dann noch gleichzeitig irgendwie mit dabei gemacht. Das ist wahnsinnig fordernd, so eine Situation zu bewerkstelligen, weil wenn wir als Polizei eintreffen oder auch der Rettungsdienst oder auch die Feuerwehr, wenn wir da vor Ort sind, nehmen sich die meisten, die sonst möglicherweise als Ersthelfer etwas getan hätten, sofort raus. Mhm. Weil jetzt ist eine Autorität da, die Ahnung hat, die weiß, was sie tut. Und man kann die Leute alle einbinden. Das ist nicht das Problem. Ne? Wenn ich dann einem sage, du rufst jetzt 112 an, wir brauchen hier einen Rettungswagen, dann macht er das. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ne? Aber die hören sofort auf zu arbeiten, sobald eine Autorität da ist. Weil sie sich sagen, die haben Ahnung, ich halte mich hier raus. Ich will nichts falsch machen.
Ja.
Und dann haben wir das ganze Ding da gerockt. Und tatsächlich war es so, dass zufällig, wirklich auch nur zufällig, ein Rettungswagen und Notarzt da vorbeigekommen sind. Die hatten eigentlich einen Patiententransport, das war jetzt aber nichts Lebensbedrohliches und haben mitgekriegt, dass wir da sitzen und haben gesehen, dass ich da mit der Krankenschwester zusammen, dass wir da am Reanimieren sind, sind ausgestiegen, also haben angehalten, sind ausgestiegen, haben einen Passanten genommen, zu dem Patienten gestellt, den sie bei sich im Rettungswagen hatten, damit der nicht alleine ist und sind dann zu uns gekommen und haben dann die Reanimation und alle weiteren Maßnahmen übernommen. Also im Grunde wäre für diesen Menschen, es hätte gar nicht perfekter kommen können, als dass innerhalb von 3 Minuten voll versorgt die Hilfe da war. Leider konnten wir ihn nicht wieder zurückholen. Die Verletzungen waren einfach zu schwer, als dass er überhaupt eine Chance hatte zu überleben.
Und auch das gehört wahrscheinlich ja, dann leider ab und an dazu. Ne? Das ist schon krass auf jeden Fall. Also ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was da für ein Adrenalin, der ist ja am Ende dann auch nur ein Mensch, ob man nun eine Uniform anhat, im Dienst ist oder nicht. Irgendwo kommt natürlich ein ordentlicher Schub, der ja auch wichtig ist an Adrenalin, der mir irgendwie auch hilft, dann irgendwie zackig zu bleiben und zumindest meistens, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die völlig versteinert dann da stehen und gar nichts mehr wissen. Krass, da kann man wahrscheinlich auch nochmal den Hinweis geben, macht regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse. Ich habe ja selber mal einen gemacht, auch einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs, wo ich auch das Anlegen eines Tourniquets erlernt habe, den man sicherlich auch bei Zeiten nochmal machen sollte, weil man das ja dann auch nicht mehr macht irgendwie. Ne? Man ist ja nicht normalerweise, Gott sei Dank, in der Situation, dass man das ernsthaft machen muss. Aber macht bloß euren Erste-Hilfe-Kurs regelmäßig, guckt auch, wo ihr den macht, dass das ein richtig guter, gescheiter Erste-Hilfe-Kurs ist, weil es kann natürlich die Situation kommen, wo ihr als Ersthelfer vor Ort seid. Ich war ja auch fast Ersthelfer dann bei diesem Fahrradunfall. Da war ja Gott sei Dank die Polizei auch direkt vor Ort. Der habe ich ja dann noch die Lichthupe gegeben und die waren ja dann sofort da und haben auch sehr gut reagiert und mussten ja auch am Ende zig Sachen gleichzeitig machen. Da habe ich auch genau das erlebt. Die waren zu dritt, weil die hatten noch, ich weiß gar nicht, warum sie zu dritt waren. Naja, sie waren zu dritt und einer hatte dann auch sofort die Kamera da. Das habe ich auch genauso erlebt. Der hatte einen Zollstock und eine Kamera, so einen Riesenzollstock, ich weiß nicht, wie sie es nennt, aber so einen, womit man
Zollstock.
Da, ja, so ein Riesen-Oschi, so ein richtig breites, großes Teil, wo er meterlang da irgendwie halt Sachen ausmessen konnte. Leider Gottes lag das Fahrrad dann nicht mehr an Ort und Stelle, weil das schon jemand woanders hingelegt hatte, um es von der Straße wegzunehmen, was natürlich eigentlich Quatsch war, aber das war halt so eine Kurzschlussreaktion, die da jemand gemacht hat, dann lag es halt nicht mehr perfekt. Aber naja, wurde alles irgendwie ausgemessen. Ich habe dann noch geholfen, den Zollstock da zu halten. Er hat die Fotos gemacht. Gleichzeitig hat die Dame, die so ein bisschen die Führung übernommen hat in der Situation, hat der einen Passantin, die auch vor Ort war, gesagt, jo, halt mal den Kopf hier von dem Mädel, was da verletzt wurde, welches in der Zwischenzeit am Straßenrand lag. Da blutete es aus dem Kopf raus und man sieht irgendwie, und so kam mir das vor, dass alles, das meinte ich auch vorhin, ich weiß nicht, ob nur mir das so geht, ich sehe das ein bisschen immer wie in Zeitlupe an einem vorbeiziehen. Du siehst diese ganzen Sachen, das ist ja so eine besondere Situation, gerade für mich, der das ja sonst gar nicht erlebt, sowas, als ganz normaler Passant, du weißt dann natürlich, ja, ich habe diesen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, was wäre jetzt aber gewesen, wenn ich wirklich dann dieses Mädchen da hätte, ich bin der Einzige, der vor Ort ist, womöglich ist es sogar mir auf die Motorhaube geflogen, man ist irgendwo auf dem Land, da ist sonst keiner, was machst du jetzt, die atmet nicht, das ist krass, das ist wirklich natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Wahrscheinlich werden wir auch in der nächsten Sonderfolge nochmal zu diesem Thema kommen und das nochmal ein bisschen vertiefen. Aber das ist natürlich auch was was man vielleicht manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat, dass die Polizei auch solche Dinge natürlich angehen muss, wenn man da vor Ort ist. Man denkt ja irgendwie immer, ja, Rettungsdienst ist ja irgendwie gleich da, aber das ist ja dann doch nicht immer der Fall. Krasse Geschichte. Da komme ich gleich sogar zu noch einer Frage. Du hast ja jetzt direkt einen Tourniquet am Mann, aber genau. Ist das Pflicht? Muss das jeder Polizist haben? Oder ist das jetzt ein Zufall gewesen, dass ausgerechnet du da warst, der sich damit ein bisschen besser auskennt und weiß, was ein Tourniquet kann und so? Und du hast ja immer was, ich habe ja deine Weste mal gesehen, die ist ja schon sehr gut ausgestattet.
Ja, also es ist keine Pflicht und es ist leider auch noch nicht Standard in der polizeilichen Ausbildung. Wir sind mittlerweile bei uns im Bereich zumindest so weit, dass wir auf jedem Funkstreifenwagen Tourniquets haben. Allein, wenn das Ding im Kofferraum im Funkstreifenwagen liegt, ist es sehr weit weg von mir. Und wenn ich so ein Tourniquet brauche, dann können diese 30 Sekunden, die ich brauche, um den aus dem Funkstreifenwagen zu holen, natürlich sehr lang sein. Also habe ich für mich beschlossen, dass ich da vorbereiteter in solche Situationen reingehe und sozusagen immer ein Tourniquet am Mann habe. Viele meiner Kollegen, die auch eine Ausbildung dahingehend zusätzlich gemacht haben, manche privat, manche über die Polizei, sehen das genauso und haben auch ihren Tourniquet dabei. Manche sehen die Notwendigkeit nicht. Die sagen sich, was auch nachvollziehbar ist, ich habe das 30 Jahre nicht gebraucht, ich werde es die nächsten 30 Jahre auch nicht brauchen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, wenn wir doch hier ein adäquates Mittel haben, was wir benutzen können, was nicht viel wiegt, was nicht großartig stört, warum soll ich es nicht mitnehmen? Damit ich dann in so einem Fall tatsächlich auch möglicherweise mir selber, meinem Kollegen oder jemand anderem das Leben retten kann. Derjenige, bei dem ich das gelernt habe und mit dem ich auch zusammen solche Kurse mitunter gestalte, wie du ja weißt, von dem habe ich heute einen tollen Satz dazu gehört. Auch nochmal deinen Appell angehend. Es muss einfach zum Trend werden, jemanden das Leben retten zu wollen.
Ja, dann muss die Angst genommen werden, ne? Das ist dieses, ich glaube, man hat eine tierische Angst davor, in diese Situation zu geraten, sozusagen, ich weiß nicht, ob Macht das richtige Wort ist, aber du hast sozusagen, ja, wenn du alleine, ich stelle mir immer vor, du fühlst dich vor allem ja alleine. Vielleicht ist gerade keiner da, der jetzt auch diese Entscheidung trifft. Ich gehe jetzt dahin, ich sehe da jemanden schwer verletzt liegen. Und was ich jetzt tue, ist sozusagen ausschlaggebend oder entscheidet womöglich über Leben und Tod von dieser Person, die da so schwer verletzt ist. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, den Menschen die Angst davor zu nehmen, dass sie diese Hürde einfach überwinden wollen und können. Ich fühle mich so sicher, ich schaffe das, ich kann das, ich mache das jetzt, Abfahrt. Aber das ist so schwer, ne? Weil diese Situation halt auch so, dieser Unfall, in Anführungszeichen, es ist, ich glaube, zwei Tage später war das Mädel wieder aus dem Krankenhaus raus und es ist dann einfach wieder zur Schule gegangen und war alles gut. Aber es hätte ja auch ganz anders ausgehen können und die Situation dort war wirklich krass. Die werde ich auch nicht vergessen. Ich fahre auch an das Auto jetzt und achte noch mehr darauf, ob ein Fahrrad kommt und guck lieber noch ein drittes Mal, wenn ich irgendwo abbiege. Gerade mit meinem großen Auto auch, wo ich nicht alles so perfekt im Überblick habe, weil ich will natürlich in so eine Situation nicht kommen. Aber ja, man sollte ganz, ganz dringend für alle, die hier zuhören, wirklich, denkt drüber nach, ob ihr euch gewappnet fühlt für so eine Situation. Ich meine, gewappnet fühlt man sich nie, aber wüsstet ihr, was zu tun ist, stabile Seitenlage und so weiter. Es gibt ja manche Berufe, wo man sowas, meine Mutter arbeitet in der Pflege, die muss pflichtmäßig ab und an so einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und sie sagt aber auch wieder, sie nutzt es natürlich im Alltag nicht und beim nächsten Erste-Hilfe-Kurs fängt man gefühlt wieder von vorne an, weil man einfach das nicht nutzt. Und es ist halt nicht wie Fahrradfahren, dass du das einmal machst und dann ist es drin. Vielleicht grob, aber nicht so richtig, ne?
Muss ich auch noch mal kurz was sagen, was ich auch glaube. Ja. Im Auto ist ja grundsätzlich der Erste-Hilfe-Kasten ja auch Pflicht, was ja auch gut ist. Aber ich könnte mir vorstellen, zu 90% weiß gefühlt kein Mensch, was in diesem Erste-Hilfe-Kasten A überhaupt drin ist, B, für was das überhaupt gedacht ist. Ich glaube, in dem Moment, wo dann was passiert, muss man erstmal das Ding aufmachen. Manche Leute sehen das Ding ja zum ersten Mal, was da überhaupt drin ist. Dann müssen sie auf die Verpackung gucken, was ist das überhaupt, was macht man damit vielleicht. Ich glaube, in der Zeit geht schon so viel Zeit leider vorbei, dass auch alleine dieser Punkt ja auch schon krass ist, dass man vielleicht sich einfach mal damit befasst. Klar, man hat in der Fahrschule gelernt, was da vielleicht drin ist. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, jeder kauft irgendwas einfach und hat das Ding auch noch nie in seinem Leben gefühlt gesehen, was da drin ist. Und ich kann mir echt vorstellen, dass manche Leute dann da stehen und denken, ja gut, ist jetzt hier ein Band, was mache ich damit? Oder keine Ahnung, wie du schon sagst, weißt du? Ich glaube, das hilft auch schon, um überhaupt zu mal wissen, ja, wenn was ist, was ist da überhaupt drin, was kann ich nutzen für was, eine Verletzung oder wie auch immer.
Lass uns doch dazu wirklich mal diesen Link in die Videobeschreibung. Ich bin immer bei YouTube.
Podcast, mein lieber Podcast.
Ja, ich habe Demenz, du weißt es doch. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber gibt Frühdemenz, davon gar keine. Das ist, habe ich hoffentlich nicht. Manchmal denke ich es. Lass uns doch mal einen Link zu dem taktischen Erste-Hilfe-Kurs in die Beschreibung tun, weil da wird auch darauf eingegangen. Ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Das will ich jetzt hier auch bewusst nicht vertiefen, weil das echt ein Thema für sich ist, wo man sich auch nochmal konzentrieren muss. Und die Folge ist jetzt so lang, dass das, glaube ich, hier einfach keinen Platz mehr so richtig findet.
Ja, Aber packen wir es rein.
Packen wir es rein. Da könnt ihr euch schon mal Informationen vielleicht einfach anschauen, was genau man da lernen kann. Und da kann ich wirklich von tiefstem Herzen empfehlen, so einen Kurs mal zu machen. Der macht wirklich Sinn. Und da lernt man übrigens auch, was kann der Erste-Hilfe-Kasten und vor allem, was kann der vielleicht nicht? Und womit könnte man ihn erweitern oder verbessern, weil der Erste-Hilfe-Kasten, ja, das lernt man da. Lass uns das nicht weiter vertiefen, weil sonst müsste man es jetzt weiter ausführen und vielleicht geben wir jetzt hier dazu besser keine Tipps, weil, ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde 25.
Ich würde
so gerne diese Folge, du kannst auch gar nicht gerne noch, ich würde so gerne diese Folge abschließen mit einer positiven Geschichte aus dem Polizeileben, vielleicht, die einem nochmal als Polizist wissen lässt, warum macht man diesen Job? Und was ist so, es gibt ja so Situationen, wo man sich denkt, boah, ja, Mann, ich konnte jetzt hier richtig was bewirken, ich konnte jemandem total helfen. Freund und Helfer, sagt man ja immer, ist der Polizist oder die Polizistin, wie man ja heutzutage so schön sagt. Was ist da vielleicht, damit würde ich die Folge abschließen, aber wenn du noch was anderes hast.
Ich habe noch zwei ganz kleine Fragen,
ja.
Dann sind die noch, glaube ich, ganz interessant. Dann einmal, grundsätzlich Polizeiausbildung, du hast es ja angesprochen, wie lange dauert die? Also ist es unterschiedlich oder ist es so wie, wir haben ja jetzt eine 3 Jahre Ausbildung, ihr braucht bestimmt definitiv länger?
Nee, tatsächlich nicht. Es gibt in der Polizei Brandenburg gibt es die Polizeiausbildung und das Studium. Das heißt, die Ausbildung ist der mittlere Dienst, das ist eine Laufbahn und das Studium ist in den gehobenen Dienst. Die Ausbildung dauert 2,5 Jahre und das Studium dauert 3 Jahre und endet dann mit dem Bachelorabschluss. Also relativ überschaubar, wie eine
ganz normale Ausbildung.
Ganz normale Ausbildung, genau.
Und man sollte Abi haben.
Für den gehobenen Dienst, ja. Für den mittleren Dienst ist der Realschulabschluss oder der erweiterte Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen Ausbildung ausreichend.
Ah, okay. Ist, glaube ich, auch interessant, mich für alle Leute da draußen, die vielleicht sich ja mal umorientieren wollen oder auch mal, vielleicht zu einer Entscheidung sind, was zu machen, dann ist das ja doch gar nicht so krasse Anforderungen, in Anführungszeichen. Klar, es gibt noch Sporttests und diese ganzen Sachen, genau, die man machen muss, ist logisch, damit es auch wirklich geeignet ist. Aber klar, weil heutzutage suchen die Leute natürlich überall nach guten Leuten, war und die Polizei natürlich auch.
Ja, wir konkurrieren mit anderen Polizeien, wir konkurrieren mit anderen Arbeitgebern, die durchaus auch attraktive Angebote machen und da müssen wir uns schon ranhalten. Aber das ist im Prinzip im öffentlichen Dienst überall gleich. Es gibt verschiedene Laufbahnen und für die gibt es verschiedene Voraussetzungen. Das ist ein einfachen Dienst, den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst und den höheren Dienst. Und je nachdem, in welche Laufbahn du rein willst, brauchst du halt unterschiedliche Voraussetzungen. In der Polizei kannst du eben einsteigen in den mittleren und in den gehobenen Dienst und dafür den Realschulabschluss oder das Abitur.
Okay, das ist, glaube ich, mal sehr interessant für die Leute. Und auch für mich, muss ich sagen. Und die letzte Frage, die musst du jetzt grundsätzlich nicht beantworten, aber ich glaube, das interessiert sehr, sehr vielen. Ist, glaube ich, auch so diese Standardfrage. In deiner jetzigen Zeit, du bist ja dann doch schon, sag ich mal, schon recht lange bei der Polizei. Gab es ein einziges Mal schon mal die Situation, wo du deine Dienstwaffe benutzen musstest, ob ein Warnschuss oder was auch immer, ist jetzt in dem Fall egal, aber musstest du wirklich schon mal sie benutzen oder hattest du das Glück, dass bis jetzt immer nur vielleicht die Androhung gereicht hat?
Tatsächlich habe ich es 10 Jahre lang geschafft, meine Dienstwaffe nicht benutzen zu müssen gegen einen Menschen. Allerdings im 11. Jahr war es dann einmal so weit, dass ich einen Warnschuss abgeben musste, der dann aber auch als Warnschuss ausreichend war und seine Wirkung erzielt hat, letzten Endes der Täter gestellt werden konnte.
Okay, ja, Gott sei Dank, wa?
Gott sei Dank. Also ich bin bereit, muss ich auch ganz klar sagen. Für mich habe ich mit diesem Teil abgeschlossen, darüber nachzudenken. Wenn es sein muss, werde ich auf einen Menschen schießen. Ich will es nicht. Aber ich werde es tun. Muss ich auch mal ganz klar so sagen. Also wer das so weit rausbringt, dass ich mit all meinen anderen Einsatzmitteln keine andere Chance mehr habe, wer eine Waffe gegen mich richtet, dann werde ich schießen. Damit habe ich für mich abgeschlossen mit diesem Thema. Ich werde da nicht weiter drüber nachdenken.
Hm. Ja, krass. Und ich würde sagen, mit diesem eher düsteren Thema geht es jetzt in das Positive und zum Abschluss. Weil, guck mal, wir haben jetzt schon 1:30 Stunden. Das ist so krass. Wir könnten krass. Gefühlt.
Ich wusste es.
Wir könnten, ich wusste es auch, aber die Zeit ging so schnell vorbei, weil es auch so spannend ist und so krass eigentlich.
Ja, man kann daraus 3, 4, 5, 10 Folgen machen, gefühlt, einen eigenen Podcast dazu machen. Es ist wirklich so. Es passieren auch immer wieder neue Sachen. Man könnte in 2 Monaten wieder von vorne anfangen und da ist wahrscheinlich schon wieder so viel passiert, dass man, also ganz ehrlich, ein Polizeipodcast, ich würde ihn mir auch sofort anhören. Also ja, wird Zeit.
Deswegen auch nochmal, jetzt mal vorab schon ein großes Dankeschön, dass du hier diese Folge ermöglicht hast und uns ein bisschen Einblicke
sehr gerne.
Hast, weil das ist ja, wie gesagt, nicht Standard und ich glaube, das ist auch echt cool, dass wir das geschafft haben, dass jemand mal darüber erzählt in einem Podcast, weil wie gesagt, Videos gibt es ja eigentlich en masse, aber so ein Podcast ist einfach nochmal ein bisschen was anderes, finde ich.
Ja, und es ist ja, mein Arbeitsalltag ist halt, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, das ist halt die eigentliche Polizeiarbeit. Ne? Wir sehen im Fernsehen, sehen wir immer die Krimis und da sehen wir immer, wie die Mordkommissionen da alle unterwegs sind und irgendwelche schwere Kriminalität aufklären. Ja, das gibt es auch. Aber der Alltag, der spielt sich auf der Straße ab und das ist das, was der Streifenbeamte, was der sich abgreift, das ist der Alltag. Und der Streifenbeamte, der weiß morgens einfach nicht, was passiert die nächsten 8, 10, 12 Stunden, bis er wieder Feierabend hat? Das ist nicht absehbar. Hm. Ich fahre zu dem einen Einsatz hin und habe gerade noch einen Tourniquet bei jemandem an ein Bein gebunden und versuche, den zu reanimieren. Und wenn ich diesen Einsatz abgeschlossen habe und da vor Ort fertig bin und dann noch weiter Dienst habe, dann habe ich halt auch noch weiter Dienst, ne? Ja. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe da gerade jemanden, das muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen düster, ich habe da gerade jemanden sterben sehen. Und fahre jetzt als nächstes hin und muss irgendwo bei einem Ladendiebstahl die Sachen aufnehmen oder muss, keine Ahnung, eine vermisste alte Dame suchen. Und da muss ich wieder 100%ig dabei sein und 100%ig die Arbeit machen und 100%ig konzentriert sein. Ne? Das nimmt mir keiner weg. Nee, da steht kein Beamter in zweiter Reihe, der sagt, alles klar, Wachtmeister, du bist dann heute mal raus.
Das ist das Ding.
Klar,
das stimmt.
In Extremfällen machen wir das auch. In Extremfällen passiert das auch. Sagt mein Dienstgruppenleiter dann auch, du gehst jetzt nach Hause, ist mir auch schon passiert. Dass er gesagt hat, du bist einfach nicht mehr zu gebrauchen jetzt. Und dann schicke ich dich nach Hause. Dann müssen wir es anders kompensieren. Aber grundsätzlich, da steht da kein Zweiter. Ne?
Ja, das ist wirklich krass. Ne? Man denkt immer, wenn dir was passiert, dann rufst du die Polizei. Aber wenn du jetzt im Dienst bist, dann, klar, du kannst Verstärkung rufen, aber du bist halt die Polizei. Ne? Da kommt nicht mehr viel mehr danach. Das ist tatsächlich krass. Das kann einem ja theoretisch auch Angst machen, wenn man da sich vertieft Gedanken drüber macht. Je nachdem, was man für ein Typ ist. Ich meine, klar, man hat Berufserfahrung und so weiter, da macht einem das keine Angst. Aber es ist, wenn ich jetzt so dran denke, es kann krass sein. Du fängst an zu arbeiten, hast eine Stunde lang, warst du jetzt, oder sagen wir 3 Stunden deines Tages war dieser Unfall, in deinen Händen ist jemand verstorben. Und theoretisch könnte das nochmal passieren an dem Tag. Mit ganz viel Pech könnte das einfach nochmal passieren. Danach ist dich, ist irgendwie nicht Büroarbeit angesagt den Rest des Tages. Ne? Du gehst wieder in den Streifenwagen und hast weiterhin Dienst. Ne? Klar, vielleicht musst du irgendwie ein bisschen was schreiben danach dazu, aber dann geht's weiter. Krass, ja, das da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Wenn du Polizist bist, bist du die Instanz, die du eigentlich rufst, wenn du Hilfe brauchst, die bist du einfach dann.
Genau.
Das ist, ja, das ist krass.
Und du musst immer 100% geben. Ist egal, wenn der eine Fall zu Ende ist, dann muss der nächste Fall ja auch 100% kriegen. Ja. Da kannst du nicht sagen, ach naja, das mache ich ein bisschen ruhiger. Nee, nee, da muss wieder 100% dabei sein.
Das ist ganz anderes als Einzelhandel. Wenn man das ist, überleg mal, wir im Einzelhandel, da stehst du da. Da stehst du da. Klar, wenn man nicht runterreden, der Job wird auch gebraucht, aber es ist natürlich was ganz anderes. Ne? Aber du räumst da die Kleidung ein und so weiter, berätst die Leute, ist alles wichtig, das will auf gar keinen Fall, aber es ist natürlich eine ganz andere Verantwortung. Also das ist jetzt nicht so schlimm, wenn du da die Kleidung falsch zusortierst.
Ne? Und wenn du mal eine schlechte Kundin hast, dann sagst du eben, geh raus, du Birne.
Ja, genau. Hau ab. Nee, aber kannst du einfach dich in dein Lager sitzen, du kennst ja selber und machst halt mal ein Stündchen jetzt da irgendwie, wenn der Chef nicht da ist, kannst du auch mal einen halben Lulatsch da machen und dich da mal ein bisschen aufs Ohr legen. Ein bisschen
Candy Crush.
Kannst du mal eine Stunde Candy Crush zocken. Theoretisch geht das. Kannst du ja als Polizist nicht. Du bist ja immer für die Öffentlichkeit da. Du bist ja auch immer, in den meisten Einsätzen sind andere vor Ort, die erwarten von dir ja, dass du jetzt deren Problem löst. Also musst du jetzt dem gerecht werden oder dein Bestes geben, dem gerecht zu werden. Das ist vollkommen richtig. Man denkt irgendwie immer, da kommt die Polizei wie so eine Maschine und die regelt das dann schon. Aber es sind ja Menschen, die das regeln müssen, ne? mit einer Uniform, die jedes Mal neu eine Entscheidung treffen müssen, was ist jetzt zu tun, ne? in der Situation. Genau. Ich merke schon, das nimmt hier kein Ende. Das nimmt einfach kein Ende. Wahnsinn, nee. Wahnsinn. Okay, lass uns wirklich zum Ende kommen. Es hilft ja alles nichts. Und vielleicht erzählst du wirklich, vielleicht hast du eine schöne kleine Anekdote nochmal aus dem Leben eines Polizisten, die vielleicht die Leute nochmal grinsen lässt, lachen lässt oder sonstiges.
Tatsächlich habe ich sogar 2. Ich kann mich auch gar nicht entscheiden.
Erzählst du beide.
Deswegen erzähl ich sie beide. Eine Anekdote, die hat sogar tatsächlich einen Titel. Der nackte Mann.
Okay.
Das war so ein, wirklich witzig. Wir kriegten als Einsatzauftrag, dass wir auf die Autobahn fahren sollten, die Autobahnpolizei unterstützen sollten. Verdacht Trunkenheitsfahrt, da haben wir das Thema wieder. Da sollte irgendwie ein polnischer LKW-Fahrer in Schlangenlinien über die Autobahn fahren. So, und wir dann losgefahren. Und hatten auch richtig gut Geschwindigkeit drauf, was mit unseren Streifenwagen jetzt nicht unbedingt so, zumindest damals, ist schon ein paar Jahre her, da hat man noch Passat. Der war ja bis an die Belastungsgrenze beladen, also 200 war da schon das Ende der Fahnenstange erreicht. Und an dem Tag, da war es sonnig und wir hatten Rückenwind und 205 km/h auf der Autobahn. Dreispurig, alles frei, alles gut. Und mit einem Mal sitzt auf der Mittelleitplanke ein nackter Mann.
Was?
Also wir kommen da als Streifenwagen an und ich denke, ich gucke nicht richtig und bin natürlich sofort in die Eisen gegangen, ne, sofort angehalten, Bremsfallschirm geworfen, Anker geschmissen, alles gemacht. 500 Meter später zum Stehen gekommen, dann erstmal auf dem Seitenstreifen und wieder zurückgefahren. Da saß auf der Mittelleitplanke dieser Autobahn, 6-streifiger Ausbau, also 3 Streifen auf jeder Seite, saß tatsächlich ein nackter Mann.
Du hast natürlich gedacht, du siehst nicht richtig und denkst dir, was?
Ja. What the fuck?
Ja. Was macht Paul da?
Wir sind da gerade zu zweit und machen so ein Foto einfach nur aus Spaß. Wirklich, wir zwei könnten das sein. Ich war doch auch schon so oft nackt in komischen Situationen. Aber da dann auch wieder nicht. Der sitzt da einfach. Also der sitzt da einfach.
Da saß dann auf der Mittelleitplanke. Da haben wir den da runtergezottelt. Ich sag, was ist denn, also nach dem Ausweis brauchst du den ja jetzt nicht fragen. Genau. Das war ja relativ offensichtlich, dass er keinen dabei hatte. habe ich ihn gefragt, was denn seine Idee des Gefechts jetzt war. Was hat er denn vorgehabt? Ja, sagt er, auf der einen Seite der Autobahn hat er geparkt und auf der anderen Seite der Autobahn ist ein See und an diesem See gibt es einen FKK-Bereich, da wollte er hin. Na, ich sage, und warum gehen sie nicht über die Brücke wie alle anderen oder parken auf dem Parkplatz von dem See? Nein, der Weg hier lang wäre ja jetzt viel kürzer zum FKK-Bereich. Und weil er ja seine Sachen nicht mitnehmen wollte, wollte er nicht so lange nackt durch die Gegend laufen, dachte er sich, er läuft über die Autobahn.
Nein, das gibt's ja gar nicht.
Aber ist das bewiesen, dass das auch so wirklich gewollt war? Und da hatte er einen weg. Ich meine, der hatte kein Handtuch doch. Hatte der ein Handtuch mit?
Der hatte ein Handtuch, hat er mitgehabt und seinen Autoschlüssel. Und wir haben ihn dann mitgenommen und wir sind dann zu seinem Auto hingefahren. Und die Geschichte in sich war stimmig, also von der Örtlichkeit her und das passte alles. Das war wirklich seine Idee des Gefechts gewesen. Der war auch nüchtern, der war auch klar, der hatte auch keinen psychischen Ausnahmezustand. Gut, ganz knusper war er offensichtlich nicht. Über eine sechsstreifige Autobahn an einem Samstag zu rennen, am helllichten Tag, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee.
Nackt, ja, das
und dann ist auch nackt.
Dass er dieses Skrupel zu haben, zu sagen, scheiß drauf, ich geh jetzt los. Ist doch egal, hier ist eine Autobahn, da komme ich irgendwie rüber. Ich bin nackt, ich sehe gut aus, das passt alles. Ich bin jetzt hier genau richtig. Das gibt's gar nicht. Also selbst vom Parkplatz aus nackt zum See zu laufen, direkt vor dem See zu parken und dahin zu laufen, ist ja schon eine Sache für sich. Also ich würde mich immer dazu entscheiden, ich meine, jeder wie er mag, aber ich laufe angekleidet zum See und ziehe mich dann aus.
Und ja, er wollte nicht, dass seine Sachen geklaut werden.
Es ist ja Wahnsinn. Er nimmt quasi lieber in Kauf, dass die Sachen nicht geklaut werden und er dafür aber überfahren wird. Nackt. Stell dir mal vor, du überfährst einen Nackten. Ich meine, es ist brutal, aber das ist ja, du rechnest ja nicht mit dir, dass da ein Nackter,
also dass überhaupt da jemand schon ist.
Dass und da dann auch noch nackt. Ist schon, ist ja schon speziell. Du siehst seltensten Tier auf der Autobahn, aber einen nackten Mann zu sehen, ist ja irre. Ja, das ist wirklich irre. Das ist wirklich, das könnte der Titel der Folge werden, wirklich. Das ist,
der nackte Mann auf der Autobahn.
Ja.
Ja. Und die zweite Geschichte auch zum Schmunzeln, so ein bisschen zum Schmunzeln. Ein Satz anders war übrigens der gleiche oder fast der gleiche. Das tatsächlich noch gar nicht so lange her. Und da rief dann auch jemand bei uns an und sagte, ja, da fährt ein PKW vor ihm auf einer Bundesstraße Richtung Norden. Und wahrscheinlich betrunken, fährt ganz doll Schlangenlinien, kommt immer wieder nach rechts und links irgendwie von seinem Fahrstreifen ab und so weiter. Und da sind wir dann auch hin. Und der ist auch die ganze Zeit hinterhergefahren, weiter mit seinem PKW und war auch weiter in der Leitung bei unserer Leitstelle. Und die Leitstelle hat uns immer alle Informationen weitergegeben. Und nach wenigen Minuten hatten wir die beiden dann auch schon eingekriegt. Und dann haben wir uns vor dieses von ihm beschriebene Fahrzeug gesetzt, haben oben in dem Blaulicht haben wir immer noch diese Leuchtschrift mit drin, bitte folgen angemacht und sind dann irgendwann bei einer günstigen Gelegenheit von dieser Bundesstraße runtergefahren in so einen Waldweg rein. Und das Auto ist uns auch gefolgt. Der andere hielt dann auch vorne an der Bundesstraße noch an. Wäre ja möglicherweise Zeuge noch gewesen, also wir hätten ja seinen Daten nochmal gebraucht, wenn da noch irgendwas anderes bei rumgekommen wäre. Und ich bin dann an das Fahrzeug rangetreten. Die Tür ging direkt schon auf und die Fahrerin stieg aus, ein junges Mädel, und guckte mich an und sagte, das wird jetzt ein bisschen peinlich. Ich sag, naja, mir jetzt nicht. Mein Name ist Wachtmeister, ich bin von der hiesigen Polizeiinspektion. Das ist hier eine Verkehrskontrolle. Ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Na, ich sag, dann lassen wir die Situation noch ein bisschen garen. Und da habe ich schon gesehen, das waren BMW, die Scheiben ein bisschen beschlagen. Da konnte ich nicht so richtig reingucken. Da habe ich so versucht reinzugucken, ob da auf dem Beifahrersitz irgendwie ein nackter Mann sitzt zum Beispiel. Oder irgendwelches Spielzeug rumliegt oder irgendwas anderes, was mir da jetzt schon eine Erklärung bieten könnte. Und das ist so ein Polizeiding. Wir gucken natürlich immer in die Fahrzeuge rein und versuchen möglichst viele Anhaltspunkte für alles zu bekommen. Und da auch gemacht, konnte so direkt nichts erkennen. Ich sage, geben Sie mir mal Führerschein, Fahrzeugpapier. Dann hat sie Führerschein rausgegeben und sagte, Fahrzeugpapier hat sie jetzt gerade noch nicht dabei. Aber ich wusste schon durch die Überprüfung, dass sie die Halterin ist. Also das passt ja mit dem Führerschein dann zusammen. Ich sage, ja, der Grund unseres Anhaltens ist, dass sie so ein bisschen hier Schlangenlinien gefahren sind. Ich sage, sie machen mir jetzt aber nicht einen Eindruck, als wenn sie alkoholisiert sind. Nee, sagt sie, ich habe gerade während der Fahrt Durchfall bekommen.
Ach du Heiliger.
Aber ich konnte ja auch nicht so richtig anhalten. Und als ich dann anhalten wollte, war die ganze Zeit ein Auto hinter mir. Die ist immer hinter mir hergefahren.
Oh nein. Oh Gott, wie scheiße.
Das klingt einfach wie aus so einem schlechten Scherz, oder? Das
ja.
Oh, scheiße gelaufen im Sinne des Wortes.
Ja. Genau. soll ich es Ihnen zeigen? Ich sage, nee, danke. Dann stieg dann auch der Geruch aus dem Fahrzeug so langsam auf. Ich sage, ich glaube Ihnen das auch so. wir haben trotzdem noch einen Atemalkoholtest gemacht, der war dann 0,0 Promille und war auch alles in Ordnung. Ja, das war, wie du gerade richtig gesagt hast, Marcel, scheiße gelaufen.
Absurd.
Sie war auch kurz vor zu Hause. Das Absurde halt war halt, dass sie dann sagt so, ja, ich wollte ja auch anhalten, aber der ist mir ja die ganze Zeit hinterhergefahren.
Ja.
Ja, und natürlich, du wirst, ne, der fährt ja ein Auto hinter dir. Genau. Und siehst so einen alten Knacker da in einem Auto hinter dir herfahren, der ja nur das gemacht hat, was die Polizei gesagt hat. Bleiben Sie möglichst die ganze Zeit dran und sagen Sie uns immer, wo Sie sind.
Oh nein. Stimmt, das ist es ja. Er hat ja mit
Absicht. Ach, jetzt erst. Paul, du brauchst auch ein bisschen.
Ja, manchmal brauche ich.
Genau, das ist ja das Ding gewesen.
Das ist insgesamt einfach völlig absurd. Das ist eine, also
ja.
Ich hatte das tatsächlich in Real mal. Wir sind auch mal jemandem hintergefahren, aber ohne Polizei, weil wir das Gefühl hatten, da ist jemand nicht ganz koscher in der Birne. Aber es hat sich am Ende alles geklärt in dem Sinne, dass die Person kurz Zeit später ausgestiegen ist und in ein Haus gegangen ist. Es war sehr spät. Da haben wir uns dann vollkommen, sind wir uns ein bisschen vollkommen wie so strange Stalker irgendwie, weil wir da hinterhergefahren sind. Aber das war wirklich so, dass wir dachten, oh, jetzt rufen wir die Polizei. Aber genau in dem Augenblick war dann Ende der Fahrt und auch längerfristig. Die hat dann noch ein paar Sachen ausgeladen, ist ins Haus gegangen und war weg. Aber man ist lieber in der Nähe geblieben, weil das war schon seltsam mit Schlangenlinien und so weiter. Mhm. Vielleicht war aber auch da irgendwas mit Durchfall.
Ist mir doch jetzt letzte Woche erst passiert. Hast ja eine Story vielleicht gesehen, wo fast einer gegen Leitplanke gefahren ist bei mir. Das war auch...
Ja, nachts.
Also, naja, so nachts war es dann. Halb acht war es hier auf der B5, kann ich ja jetzt sagen. Und ich bin gerade, wie gesagt, bin gerade irgendwo hergekommen, Frankfurter Kennzeichen, kleiner Golf. Und der ist vor mir so weit nach rechts gefahren. Und ich dachte so, Alter, man kennt es ja, manchmal sieht man ja diese Leute, die am Handy sind oder keine Ahnung was. Und dann fahren die so ein Stück nach rechts oder nach links, aber meistens nach rechts. Und der war wirklich, ich schwöre es, das waren 30 Zentimeter von dieser Leitplanke. Da waren an der Seite so ganz viele Blätter, die sind alle hochgeflogen, weil sie eben darüber gefahren ist, was natürlich sonst ja nicht ist. Und ich dachte in dem Moment, sie fährt dagegen. Oder er. Mhm. Ich habe es leider nicht mehr gesehen, weil danach ist er Ausfahrt genommen. Aber ich habe mir nur vorgestellt, in dem Moment wäre der oder die da rangefahren, dann ist ja ganz oft so, dass der dann automatisch nach links fährt. Also du wirst ja so weggedrückt. Mhm. Und dann kann sein, dass er gegen die nächste Leitplanke fährt. Und dann wäre ich genau dahinter gewesen. Krass, habe ich mir gedacht, ey. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, man soll lieber einmal mehr ein kleines Päuschen machen, wenn man müde wird, weil Sekundenschlaf ist das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, das stimmt.
Und damit kann einfach mal das ganze Leben vorbei sein. Deswegen passt da immer auf, Leute, wenn ihr zu lange fährt oder auch nachts, lieber einmal mehr Pause machen und dann ist es auch alles schick. Mein Gott, ey, eine Stunde 45, ey, mega, ich glaube, wir hätten 3 Stunden reden können.
Auf jeden Fall.
Ich muss sagen, war sehr, sehr interessant. Vielen Dank an dich, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, wirklich.
Und bei unserer 110-Sonderfolge dabei warst.
Dass wir sowas mal machen würden, wa?
Also dass wir schon 110 Folgen haben, Digga.
Das war überhaupt geisteskrank. Damals hätte man ja nicht mehr gedacht, dass wir 10 schaffen.
Ja.
Aber dass wir dann noch mal eine 110-Sonderfolge machen, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Muss ich sagen. Das ist und ja dann, sonst so fernab von dem, was wir sonst so machen. Ne? Damit rechnet, glaube ich, auch gar keiner, dass jetzt so eine Folge kommt. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet.
Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Und im Nachhinein sagen sie alle, dass es dann ein absoluter Fuchs war, weil wir 1-1-0.
Ja.
Das haben wir gut eingefädelt. Und natürlich auch die Möglichkeit hatten, mit dir dann darüber zu reden, weil ist ja auch nicht Standard, muss man ja auch einfach mal fairerweise sagen. Deswegen da nochmal vielen Dank.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und wir können das gerne wiederholen. Also wenn er dann, weiß ich nicht, bei 220 sagt, wir machen heute eine Doppelfolge, 1-1-0, dann bin ich gerne wieder dabei.
Vier Stunden Sonderfolge. Hört man sich an. Ich denke mir oft auf der Autofahrt, warum ist der Podcast schon wieder vorbei? Die sind oft viel zu kurz.
Es gibt nichts Schlimmeres. 40 Minuten Podcast, finde ich, dann macht gar keinen.
Was ist das denn? Aber wer macht denn 40 Minuten nur?
Gibt's ab und zu mal. Die meisten machen aber doch so wie wir auch eine Stunde, weil das ist sowas,
ja,
wo du sagst. Stunde
muss schon sein, ja, auf jeden Fall. Stunde muss auf jeden Fall sein. Aber jetzt hier, guck mal, wir haben fast 2 Stunden und du hast vorher doch gesagt, 2 Stunden ist schon ein bisschen viel.
Ja, aber guck mal, es sind ja genau so eine Themen, die dann auch spannend sind. Und wann haben wir mal so eine Möglichkeit, mit so einem Beruf überhaupt in Kontakt zu kommen? Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist ja noch anders, als wenn wir beide privat ein bisschen quatschen über das, was wir erlebt haben. Und deswegen
auf jeden Fall
müssen wir jetzt auch einfach mal die Zeit jetzt hier nehmen. Und das hat sich auch gelohnt. Also es war wirklich richtig cool. In dem und ich würde sagen, genau, wünschen wir euch natürlich einen schönen Tag noch. Bis zur nächsten Folge. Die ist ja dann wieder eine ganz normale Folge. Und dann 112 wird vielleicht ja wieder eine Sonderfolge. Vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne.
Und
ich wünsche auch allen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt.